Diese Sendung wird präsentiert von Friendship.de. Alles rund um die französische Rap-Szene. Neue Releases, Gossip, Verkaufszahlen und vieles mehr.
Willkommen bei Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Warte, bis ich mit dir fertig bin, du geiles Mist.
Oh shit! Willkommen bei Folge 12 von Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizzicus Maximus, aka Ferrari F. Vizzy. Ja, neue Woche, neuer Podcast und auch ein neuer Gast. Ich will es ja auch abwechslungsreich halten und mein Bruder Nivito hat nicht immer Zeit für Overrated, Underrated Teil 48. Und sowieso, Nivito hat offiziell Viben mit Vizzy Verbot bekommen. Denn der Gute hat mich mit einer rufschädigenden Bildmontage komplett hops genommen. Seit einigen Tagen kursiert im Internet ein Bild von meinem Gesicht auf dem Körper von Pedo-YouTuber und Musikmogul Yo Olli zusammen mit einer jungen Dame. Daher ganz offiziell, ich distanziere mich hiermit von allen falschen Implikationen über meine Person und werde auch rechtliche Schritte gegen diesen photoshoppenden serbischen Strolch in Erwägung ziehen. Mach dich gefasst, Junge. So, Thema aber zu. Es war mal wieder eine wilde Woche, liebe Freunde, liebe Vibinos, liebe... Ich muss mir auch mal so einen Namen für meine Hörer ausdenken wie Shrizzles oder Beliebers. Ihr könnt euch ja mal Gedanken machen und mir dann eure besten Ideen schicken. Und wenn gar nichts passt, dann können wir uns einfach Viben Army nennen, ja? Wirklich, wenn du als Deutschrapper keine Ideen mehr hast, wie du dir eine Hörerschaft aufbauen kannst, dann fängst du einfach an von irgendwelchen Armies zu labern. Nur damit irgendein 13-jähriger Dulli denkt, er wäre Teil von einer Großfamilie. Ich liebe Deutschrap. Aber im Ernst, ich habe letzte Woche nach langer Zeit mal wieder meinen Bruder Surreal to Fake getroffen. Alles Gute an der Stelle nochmal und ich komme safe im September oder Oktober nach FFM und da wird komplett abgerissen, Bruderherz. Also zuerst ein Shawarma in Sachsenhausen. Und danach verprassen wir mein Spotify-Podcast-Money. Ansonsten hatte meine Ma Geburtstag, Dynamo ist so gut wie abgestiegen, ich habe Depressionen und meine Seiten sind wie die Chance, dass dein Crush auf deine Nachricht antwortet. Genau, null. Ansonsten habe ich auch viel interessantes Feedback auf die letzte Folge mit Stray und Bell Howard bekommen. Also erstens, meine 5-Minuten-Intros sind anscheinend beliebter als der eigentliche Content, was mir sehr zu denken geben sollte. Und zweitens, das große Thema letzte Woche hat zu einigen Diskussionen geführt, in denen ich auch wirklich sehr gute Tipps erhalten habe. Ich habe tolles Feedback bekommen. Es war wirklich keine leichte Sache, muss ich rückblickend sagen. Und trotz einem, Gesprächsfaden, den ich eigentlich befolgt habe, wurde es an einigen Stellen ja doch sehr allgemein und wir sind ein bisschen abgewichen vom normalen Plan, was verständlich ist bei so einem komplexen Thema. Aber ich hätte sicher bei einigen Aussagen Nachfragen stellen können, gerade bei den Spicy Ones. Was meinst du denn genau mit der Aussage? Oder wollen wir nicht vorher ein paar Termini definieren, damit wir uns im Klaren sind, worüber wir reden? Aber das ist jetzt Krümelkackerei. Ich bin trotzdem sehr zufrieden über das Endergebnis und auch über die Zusammenarbeit mit den Jungs, die tolle Arbeit geleistet haben und vielleicht sehen wir uns in Zukunft wieder im Podcast. Jedenfalls habe ich diese Woche einige andere Künstler, Rapper, Beatmaker und so weiter angeschrieben. Freunde, lasst uns reden, ja? Der einzige Unterschied zwischen diesen etablierten Plattformen und mir ist deren Reichweite. Klar, verstehe ich. Aber kompetente Gespräche führen, das kann euer Yo Olli, euer Vizzy natürlich auch. Verdammt. Also, Marvin California, Sentino, checkt mal eure E-Mail-Postfächer. Wir sehen uns bei Viben mit Vizzy. Apropos kompetente Gespräche. Ich habe ein solches heute geführt. Und zwar als brandneues Format auf VMV. Ich präsentiere euch das offizielle Viben mit Visi Rap Quiz French Rap Edition. Und natürlich.
Hallo, Schatz.
Was?
Wieso hat diesen Günther Jauch Drip?
Günther Jauch Drip? Ja, alles klar, Agnieszka Kochanie, ne? Alles okay. Du weißt aber schon, dass ich heute einen Podcast aufnehme, oder? Das weißt du schon, ne? Sorry, Leute. Natürlich gibt es für ein französisches Rapperraten niemanden Besseres als mein Gegenüber, Bruderherz und Buba-Propagandaminister Lil Sosa, a.k.a. FrenchRap.de, höchstpersönlich. Ich meine, muss ich den Jungen noch vorstellen? Basketball-Legende, Sneakerhead Nummer 1 und Experte, was französischen Rap angeht. Er führt auch die Instagram-Seite FrenchRap.de, die wunderbare Infos zur Szene unseres Nachbarlandes liefert und euch immer auf dem Laufenden hält. Also wer da nicht folgt, der sollte mal ganz tief in sich gehen und seine Lebensentscheidungen überdenken. Ne? Nun ist zwar Sosa immer ganz von dabei, wenn es darum geht, neue Künstler zu pushen oder einfach nur Benasch zu verteidigen, aber, und das muss ich erwähnen, er spricht kein Französisch. Nun spricht das wiederum nicht gegen ihn, sondern eher für seine Liebe zu französischem Rap. Der Bruder fühlt halt die Musik, die Styles und die ganze Kultur. Und ich meine, das, was wir beiden auf unseren Paris-Reisen erlebt haben, das unterstreicht das Ganze nochmal. Jedenfalls bin ich mega stolz, ihn endlich dabei zu haben beim ersten Rap-Quiz für deutschsprachige Fans von französischem Rap. Ja, Sosa, a.k.a. FrenchRap.de, ich freue mich, dass du dabei bist bei Viben mit Visi, Folge 12. Hier ein neues Format, was ich gestartet habe, und zwar Lines raten, aber wir machen das nicht so Splash-Deutschrap-mäßig, sondern wir machen Lines erraten FrenchRap-Edition. Und da ist mir niemand Besseres eingefallen als du. Der Leiter der FrenchRap.de-Seite. Und ich hoffe, dass du bereit bist für ein kleines Spiel heute.
Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich freue mich.
Also ich
bin gespannt, was du vorbereitet hast.
Ja, ich habe 7-1 ausgewählt. Dann gibt es noch eine Bonusrunde mit 3 Lines, also 10 Lines insgesamt. Ich werde das so machen, ich lese zuerst die Line oder den Vers auf Französisch vor und dann kommt die deutsche Übersetzung.
Ja? Okay, Bro.
Du kriegst aber bei jeder Line, weil du musst erraten, wer hat das gerappt. Du musst mir nicht sagen, welcher Song, du musst mir den Künstler nennen. Du kriegst bei mir 4 Antwortmöglichkeiten, also Multiple Choice.
Ja.
Und im allerschlimmsten Fall, wenn ich ganz nett sein will, weil du mein Broski bist, dann 50-50 Joker auf jeden Fall.
okay.
Und natürlich auch ein paar Bonusrunden mit ein paar leichten Lines. Wir wollen ja deine Credibility nicht komplett verhunzen.
Ja, ich bin mal gespannt, ob ich am Ende dann die Seite zumachen muss.
Wenn nicht, dann gehört dir die Seite auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Gehört ja sowieso schon 50% dir, hä?
Ganz genau, ja. Also ich bin der Podcast Arafat auf jeden Fall.
Genau.
So, Line Nummer 1. Je vais à la chicha pour les beurettes. Ich gehe Shisha rauchen nur für die Beurette, also für die nordafrikanischen Maghreb-Mädels. War das entweder Benash, war das Karis, war das Kobalade oder war das Buba?
Schwierig, Bro. Aber ich tippe mal ganz frech auf Buba.
Es ist korrekt. Es war Buba auf dem Saint Vrai von der 40 Mil Gang. Gut, seien wir ehrlich, es ist einer von seinen bekanntesten Lines so.
Legendär auf jeden Fall, legendär.
Schwefana, Shisha, Purli, Buret. Ja, und Sosa
auf jeden Fall ist
ein Line korrekt.
Gut, können wir bewerten, oder? 1-1.
Ja, aber das war auch ein kleines Heimspiel für dich. Jetzt wird es wird ein bisschen schwieriger, mein Lieber.
Okay, Bro. Bin gespannt.
Line Nummer 2. Avant, j'étais moche dans la Tesse. Aujourd'hui, je plais à Eva Mendes. Früher war ich der Hässliche im Viertel. Heute gefalle ich Eva Mendes. War das entweder Stradek, war das PNL, war das Alonso oder war das Roff?
Puh, also bei der muss ich jetzt wirklich raten, ey.
Wenn ich die Line nochmal lesen soll oder die Antwortmöglichkeiten, dann sag mir Bescheid.
Also ich denke mal.
Früher war ich der Hässliche im Viertel, heute gefalle ich Eva Mendes.
Also ich denke, Sadek kann ich ausschließen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
PNL ja, vor allem auch. Sadek sagt, Sadek würde nicht sagen, früher war ich
ja, der eben.
Er ist eben. Ja heute noch der gleiche.
Eben. Das wäre ja nicht wirklich kredibil da. Ne? Nee, also den kann ich ausschließen, glaube ich. Dann, na ja gut, dann können wir darauf eigentlich auch ausschließen.
Also entweder PNL oder Alonso.
Also ich habe jetzt vom Bauchgefühl war meine erste Antwort Alonso. Und ich glaube, ich bleibe auch bei ihm.
Also ich bleibe bei Alonso? Jetzt,
okay. Ja, ich sage Alonso.
Leider falsch, Bruder. Es ist tatsächlich PNL. Es ist PNL. Echt? Im Song Da, ja.
Okay, krass.
Das hat dann, ich kann ja auch leider nicht sagen, ob es jetzt Nos oder Ademo war, das hätte ich vielleicht nochmal nachgucken müssen, aber das ist wieder diese typische.
Okay.
Aujourd'hui je plais à Eva Mendes. Da, da, da.
Sorry. Ja, okay. Okay,
ja.
Stimmt. Ja, jetzt halt, ja.
Ja, es ist PNL, aber gut, Alonso, ich hätte es Alonso auch abgekauft.
Ja, ja, ja. Es war so mein erster Tipp, weil bei PNL war. Ja. Aber gut.
Kein Problem. Line Nummer 3. Je viens à ton mariage en training pour bien te manquer de respect. Ich komme auf deine Hochzeit im Trainingsanzug, um dir keinen Respekt zu zeigen.
Damn.
Ist das entweder Damso, ist das Wald, ist das Jul oder ist das Rimka?
Boah.
Der ist schwierig, Bruder.
Oh, shit. Also ich musste sofort an Jul denken.
Wegen Trainingsanzug, ja.
Erstens dessen, es gibt ja ein Video, wo er tatsächlich auf einer Hochzeit performt hat.
Aber glaubst du, er würde auf eine Hochzeit gehen, um jemandem keinen Respekt zu zeigen? Ich weiß nicht. Möglich?
Stimmt. Ja, das war so mein erster Gedanke wegen Trainingsanzug und Hochzeit. Da kam mir gleich dieses Video in den Kopf, aber...
Wenn du 50-50 Joker möchtest, kann ich dir den auch geben.
Jetzt, lass mal kurz überlegen nochmal. Also es geht ja am Ende, heißt ja, um dir keinen Respekt zu zollen.
Ja, oder um dir meinen fehlenden Respekt zu zeigen. Ja.
Um dir meinen, okay. Es könnte ich bei Julia nicht ausschließen, dass er dann sowas sagt am Ende. Wer war noch? Rimka, Damso und...
Wald.
Also Wald würde ich es da zutrauen. Bei ihm kann ich mir so gut vorstellen. Das würde passen bei ihm. Rimka auch. Damso, dass der Rap, der würde mit einem Trainingsanzug auf eine Hochzeit kommen. Boah, schwer, Mann. Das ist echt schwer. Puh. Also bei ihm würde es halt wieder mit dem Respekt passen, dass er keinen Respekt zollt. Irgendwie. Boah, also da muss ich jetzt wirklich raten, ey.
Shit. Ja, es ist auch keine Schande. Das ist
die, also
vielleicht die schwierigste Line auf jeden Fall. Wenn du 50-50 okay, willst, dann können wir 50-50 ja. Machen, Bruder.
Okay, machen wir 50-50.
Damso und Rimka.
Okay.
Wald und Jul sind raus.
Okay, also Wald war jetzt eigentlich so mein Favorit, ehrlich gesagt. Oh, damn. Ich sage einfach Rimka. Ich sage Rimka, fuck it.
Siehst du, da zeigt sich mal wieder, dass du Damso zu früh abgeschrieben hast, du kleiner Hater, ne? Also. Es war tatsächlich Damso auf Non, je respecte rien auf seinem ja, Lieblingstape, auf seinem Lieblingsding.
Oh Gott. Ich muss mir Damso hören, hä?
Huh? Musst du mir Damso hören, ja? Der hat ein paar brutale Lines, du. Also das war Damso, aber Bruder, ich kann es verstehen, das ist eine schwierige Line. Ich hätte, wenn mich das jemand gefragt hätte, ich hätte Jul oder Wald gesagt, auf jeden Fall.
Ja, das waren auch so meine Favoriten, ehrlich gesagt, ja. Gleich von Anfang an. Das war so mein Bauchgefühl. Damn, 3 von 1 jetzt, ne? Bis jetzt.
Eins von dreien, ja.
Eins von drei, genau.
Line Nummer 4. Je suis pas là pour gratter du buzz. Si demain je floppe, je vendrai la bœuf. Si jamais tu veux me baiser, tu fais comme les autres, bah tu fais la queue. Ich bin nicht hier, um Hype abzustauben, denn wenn ich morgen floppe, werde ich Weed verkaufen. Wenn du mich jemals ficken willst, dann mach es wie die anderen und stell dich hinten an. Ist das Naps? Ist das Nekfeu? Ist das Soul King? Oder ist das Niska?
Damn.
Ich kann die Line auch nochmal vorlesen, die deutsche. Ich bin nicht hier, um Hype abzustauben. Wenn ich morgen floppe, dann werde ich Weed verkaufen. Wenn du mich jemals ficken willst, dann mach es wie die anderen und stell dich hinten an. Ist das Naps, Nekfö, Soul King oder Niska?
Ich glaube, Soul King kann ich ausschließen. Das würde ich jetzt als erstes ausschließen.
Würde ich auch so machen.
Okay, dann hat man Naps, Niska und
Nekfö.
Nekfö würde ich jetzt auch ausschließen. Ich weiß nicht, ob der Gras verkauft hat.
Selbst wenn, aber es ist schon ein bisschen hart, wie das gerade die Situation schon.
Ja, gut, Niska, Naps. Ach, ist schwer bei Naps. Da macht er eigentlich auch so mehr diese Jewel-Richtung und gute Laune-Dinger. Aber er ist halt trotzdem Straße so.
Ja, aber du denkst schon richtig eigentlich.
Also jetzt so vom Gefühl her würde ich natürlich sagen, zuerst Niska. Glaube ich, würde am besten zu ihm passen. Bei Naps. Ich glaube, es ist Niska. Ich sage einfach Niska jetzt.
Korrekt, Bruder. Du hast recht.
Jawohl.
Es ist Niska auf Bon déjà. Ja.
Okay.
Also ich wollte diesmal nicht so eine eklige Line bringen, wo es mehrere Leute sein könnten. Deswegen ist eigentlich ist Niska auf jeden Fall.
Also wenn man logisch überlegt und so, wenn man ein bisschen, dann ist natürlich Niska so. Aber bei Naps war ich halt, weil er trotzdem auf Straße ist eigentlich und so. Und
das Ding ist, ich lese die ja normal vor, weißt du, wenn ich vorgelesen hätte, super krass in die Bass,
das. Ja, genau.
Ich verstanden, was es ist.
Ja, ja. Ich glaube, da wäre ich auch so drauf gekommen auf
Niska. Genau. Line Nummer 5. Je fais les meilleurs CD. Si je veux, je fume Papa, Maman, silencieux, je réveille pas le bébé. Auf Deutsch. Ich mache die besten CDs. Wenn ich will, dann rauche ich bzw. erschieße ich Papa, Mama so still, ich wecke nicht einmal das Baby.
Damn,
ist das böse. Ist das PLK? Ist das Karis? Ist das Hamza? Oder ist das SCH?
Gut, ich glaube, Hamza kann man ausschließen. Bei ihm kann ich mir das nicht vorstellen. PLK, Karis oder...
SCH.
Ich würde fast PLK auch ausschließen. Also mein Tipp, wo du vorgelesen hast, war als erstes Karis. Ich weiß nicht warum.
Ist eine geisteskrank brutale Line. Also.
Ich musste sofort an Karis denken, bevor du noch die Auswahlmöglichkeiten vorgelesen hast. SCH. Also die Line ist halt schon sehr, sehr düster. So.
Die ist ganz brutal. Die ist ganz, ganz brutal.
Ich gehe fast mit Karis.
Richtig, Bruder. Korrekt.
Jawohl.
Es ist Karis Song? Auf Bouchon de Liège von Or Noir.
Okay.
Das ist eine seiner besten Flow-Passagen auch wieder. Das Rap ist krank. Und
sag nochmal die Französisch. Auf Französisch.
Der sagt es so, je fais le meilleur CD. Si je veux, je fume Papa, Maman, silencieux, je réveille pas le bébé. So rappt er das.
Aha. Ich habe sofort an Chris denken müssen.
Erster Part auf Bouchon Liège, ganz, ganz böse Line.
Ja, brutal. Feierabend.
Sehr gut, Feierabend. Richtig gemacht.
Puh, läuft besser als erwartet zum Glück.
Ehrlich gesagt. Ich wollte dich ja
nicht mal
runtergehen lassen, so mit irgendwelchen Lines von MC Solar oder so.
Ja. Ja, ich wäre schon mit einem Punkt wäre schon zufrieden gewesen, ehrlich gesagt.
Na.
Das war mein Ziel.
Line Nummer 6.
Aye, let's go.
Je serai prête pour à l'heure faire la reggae, quitte à mourir pour toi. Mon poste est en défense, j'arrête les balles pour toi. Si je donne peu d'amour aux autres, c'est que je le garde pour toi. Gardien de ton cœur comme un joueur de Chelsea. Ich bin bereit, ihnen den Krieg zu erklären. Bereit, um für dich zu sterben. Meine Position ist in der Verteidigung, denn ich halte die Kugeln für dich. Wenn ich anderen wenig Liebe gebe, dann nur, weil ich sie für dich behalte. Ich bin Hüterin deines Herzens wie ein Spieler von Chelsea. Ist das Diaz? Damn. Ist das Aya Nakamura? Ist das Shai? Oder ist das Lafouine?
Oh, shit. Die ist nicht ohne. Damn. Wer war der Erste nochmal?
Diams, die alte französische Rap-Legende, eine der ersten Frauen, die richtig, richtig Karriere gemacht hat im französischen Rap. Aha. Dann Aya Nakamura.
Kennt ihr? Shai oder...
Shai oder Lafouine.
Lafouine. Oh Gott.
Also ich hab wirklich vier sehr feminine Rapper ausgewählt.
Ja, ja. Oh mein Gott.
Die Line geht am Ende noch weiter, aber dann hätte ich dir den Titel von dem Song gesagt, den du auch kennen würdest. Und deswegen habe ich das ausgespart. Also.
Okay, dann glaube ich, kann ich Lafouine ausschließen. Ich habe vielleicht überlegt, dass es so eine tricky Frage ist. Aber es ist dann Lafouine.
Ich lese mal die letzten beiden Sätze nochmal.
Ja, okay.
Meine Position ist in der Verteidigung. Ich halte Kugeln für dich. Ich bin die Hüterin deines Herzens wie ein Spieler von Chelsea.
Also, dann sagen wir mal, Lafouine weg. Den kann ich ausschließen. Also, wenn du sagst, ich würde es erkennen, dann am Titel, dann kann tatsächlich nur eine sein von den anderen. Weil Aya bin jetzt nicht so der Fan, um ehrlich zu sein. Dann muss ich eigentlich Shai sagen.
Na, kennst du nicht den Spieler von Chelsea, der Jaja heißt? Nein, Bruder, du liegst richtig. Es ist Shai auf jeden Fall.
Oh Gott.
Jetzt hätte ich dich hochgenommen.
Mein Herz, Bruder. Mein Herz ist gerade in die Fußspitzen runter. Oh, okay.
Kennst du nicht Jaja Azar?
Oh Gott. Nee, Bruder, ich bin raus. Fußball, ich bin raus.
Nee, aber der Spieler, den sie meinte, ist Thibaut Courtois, der jetzige Torhüter von Real.
Ah, okay.
Der war früher doch Torhüter von Chelsea. Und ja, deswegen auch die Anspielung, dass sie die Kugeln, beziehungsweise ja, also entweder die richtigen Pistolenkugeln oder die Bälle für ihn fängt, wie ein Torhüter.
Ja, ja, ja.
Es ist Shai, ja.
Gut. Puh. Bruder. Oh Gott.
Kurz zuvor hochgenommen. So.
Ich war schon kurz davor, Friendship Day zu schließen, Mann. Ich war schon ganz kurz davor.
So, jetzt kommt noch Line Nummer 7. Du machst es richtig gut gerade. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Qu'il parle de moi, il me casse les couilles. Je suis dans l'insomnie, on m'appelle l'OVNI. Ich renne der Zeit hinterher, ich bin von allem weit entfernt. Immer wenn sie über mich sprechen, geht es mir auf die Nerven. Ich stecke in der Schlaflosigkeit fest, man nennt mich Außerirdischer.
Darf ich gleich Tipp geben?
Ist das Lacrim, Nino, Mais oder Jul?
Jul.
Da habe ich wirklich eine ganz, ganz schwere Line für dich ausgewählt, auf jeden Fall.
Ja, ich habe es gemerkt.
Ja, es ist natürlich Jul mit dem Song On Mappe Lovni. Und ich meine, wer Jul ein bisschen verfolgt, wer auch nur die Cover von seinen Alben gesehen hat, der weiß, dass dieser ganze galaktische Alien-Flavor absolut eine große Rolle spielt bei ihm.
Auf jeden Fall. Safe, safe. Ja, am Apple Lovely, da war's mir klar beim letzten Wort. Dann. da war's dann eindeutig.
Ja, läuft. Jetzt kommen wir zu den drei Bonusfragen. Jetzt kannst du dir deinen Hack verdienen.
Ei, ich bin gespannt.
Jetzt können wir wirklich sehen, ob du diese Seite führen darfst oder ob du eigentlich nur ein Blender bist.
Ja,
deine Tausenden von Twitter-Followern, die werden sehen, ob du 31er Zinker bist oder wirklich Connoisseur.
Ja, Samstag früh noch auf einmal 0 Follower. Ne? Alle weg, Bruder.
Alle weg.
Alles nur für deinen Podcast.
Alles für deinen Podcast.
Alles für deinen Podcast.
Propaganda, ganz böse Propaganda auf jeden Fall.
Propagandamaschine läuft.
Ja, du. Ich entscheide, wer lebt und wessen Karriere zu Ende ist.
Ja, ich merke schon, Bruder. Ich habe schon gemerkt jetzt.
So.
Ja, habe ich schon gemerkt.
Line okay, Nummer 8. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodans. Je fais ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. Neureich, mein Lamborghini hat paar Bodenschwellen mitgenommen,
also diese Stoppteile, die auf der Straße sind. Ja. Ich stehe weder an vom Ritz-Carlton noch bei McDonald's in der Schlange. Ist das C-Boy?
Darf ich das sagen?
Ist das Orelsan, Timal oder Buba?
Neuf de Iveron, hä?
Das ist Neuf de Iveron, natürlich. Das ist aus der französischen Nationalhymne auf jeden Fall.
Genau.
Liebe Grüße an Explosive an der Stelle.
Grüße gehen raus, natürlich. Ich wollte gerade sagen, die neue französische Nationalhymne ist es.
Ganz genau.
Dann kann sie nur von einem sein.
Hättest du mich jetzt nach 50-50 gefragt, hätte ich dann gesagt Orelsan oder Buba.
Ja, das wäre dann pur.
Ganz schön schwierig, du.
Hätte ich auch eh nehmen müssen. Dann.
Orelsan, das ist schon auf jeden Fall ein böser Junge von den Screeds in Frankreich.
Du. Naja.
Wenn der auf dem...
Legende
in den Straßen. Wenn der auf seinem Motorrad ankommt, du, dann ist Sevran zu.
Da ist nicht mehr Sevran zu, da ist halt Paris zu dann.
Da ist Ile-de-France komplett zu.
Auf jeden Fall.
So, Frage Nummer 9.
Let's go.
Elle Pam, es wird ein bisschen spicy jetzt hier.
Ei.
50 Shades of Grey Style wird es gleich.
Ei.
Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Bah ouais, elle a avoué. Sie hat mich noch nicht einmal bestiegen, aber sie ist schon feucht. Ja klar, sie hat es zugegeben.
Damn. Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ist das SCH? Ist das Dinos, Punchlinovic, Caris oder Alonso?
Puh. Also ich würde jetzt direkt Alonso ausschließen.
Der hat keine Frauen, die nass für ihn werden.
Also bei ihm würde ich das gleich mal ausschließen als erstes. Caris, Dinos oder SCH? Waren die anderen, gell?
Caris, SCH oder Dinos, ja.
Genau. Boah. Schwierig. Würde SCH sowas rappen? Also Dinos würde ich so zutrauen von der Punchline, ja?
Okay. Ja. Dinos ist jetzt auch nicht unbedingt für so sexuelle Texte bekannt, aber...
Naja, das nicht, aber so von der Punchline her so. Ich weiß auch nicht. Aber ja, von der Thematik her...
Wenn du 50-50 bist, dann... Sag Bescheid.
Ich nehme 50-50, ja.
Jetzt wird es aber schwierig. Es ist entweder Caris oder SCH.
Oder SCH, ja. Das habe ich schon gedacht. Also da muss ich jetzt wirklich raten. Ich würde es beiden zutrauen, so. Da kann ich es mir. Boah. Ich sage jetzt einfach mal. Sag nochmal Französisch, einmal noch.
Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée, bah ouais, elle a avoué. Aber ich habe es jetzt nicht gesagt, wie es gerappt wird. Ne? Also,
ja.
Dann würdest du es wahrscheinlich wirklich wissen.
Ich gehe mit Caris. Scheiß drauf. Kann sein, dass ich daneben liege, aber das Ding, alter Caris-Song oder so.
Es ist leider SCH, Bruder.
Echt?
Ja, es ist SCH auf seinem großen Hit Champs-Élysées. Mit dieser Ohrwurm.
Okay, damn.
Elle est pas montée, qu'elle est mouillée.
Du. Oh, damn. War das sogar die Hook, oder wie?
Ganz genau. Teil von der Hook.
Oh, shit. Ja. Ah, shit.
Aber ich glaube, den Song kennst du schon so, Bro.
Ja, klar, natürlich. Ich kenne den, ja.
Ich fand den Beat bei dem Track nie so geil, aber die Hook ist schon richtiger Ohrwurm. Also.
Ja, ich weiß noch damals,
das Ding lief überall im Radio.
Ja, das war die Zeit, ja, da habe ich den noch nicht so gefühlt, den Bruder.
Ja, das ist gut, das war ein bisschen schwierig. Aber Caris hätte auch auf jeden Fall von Caris kommen können, deswegen war es schwierig.
Ja.
Hätte ich jetzt SCH Alonso 50-50, dann wäre es vielleicht zu einfach gewesen, deswegen.
Ja, gut, dann hätte ich denke schon SCH gesagt, auf jeden Fall, ja.
So, jetzt
gut.
Die letzte Frage, die Bonusfrage für dich.
Okay, ich bin gespannt. Let's go.
au bled kire suffit pas, faut la machette. Im Heimatland, also bled ist, ist tatsächlich aus dem Arabischen, so nordafrikanisch-arabischen, steht für die Heimatländer in Afrika. Im Heimatland reicht Schießen nicht aus, man braucht eine Machete. Bevor du dir im Kopf jetzt was zusammenlegst, ich sag dir, welcher Rapper nicht bei der Auswahlmöglichkeit dabei ist.
Okay.
Gato D'Abato ist nicht dabei.
Gato! Okay, das war natürlich mein erster Gedanke mit der Machete.
Der Machetenschwingende Dschungeltyp ist auf jeden Fall nicht dabei.
Ja, ja. Der ist natürlich als erstes in meinen Kopf gesprungen hier.
Ist das
legendäre Bild von ihm?
Es wird jetzt noch mal ein bisschen, ne? Ist es C-Boy?
Okay.
Ist es Buba? Ist es Benash oder ist es Gambi? Verdammt, ich hätte nicht lachen sollen.
Ja, gut, ich hätte auch selber lachen müssen.
Also.
ja, gut, den letzten, ich glaube, den können wir streichen. Gambino. Zur Seite mit dem. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich warte schon die ganze Zeit auf eine Benashline. Ich denke die ganze Zeit, also eine Benashline muss schon dabei sein. Deswegen war natürlich jetzt mein erster Gedanke Benash. Ich glaube, Buba. Ich schwank wirklich zwischen Seaboy und Benash.
Ich gebe dir, ja, gut, es ist auch in dem Sinne schwierig, weil die ersten drei Leute alle auf demselben Track drauf sind, wo das gerappt wird.
Oh, damn. Okay.
Und den Track, den hast du sehr, sehr lieb.
Ja.
Den Track hast du so lieb, dass du den auf Twitter verewigt hast. Also.
Ich hab deinen im Kopf, ja. Boah. Sag's nochmal auf Französisch.
Oblet tiré suffit pas, faut la machette.
Gott, also wenn ich das nicht weiß, ich werde mich so blamieren. Also gerade auf dem Song, oh mein Gott. Bruder, mit der letzten Frage jetzt.
Ich weiß, das ist alles oder nix. Wenn du das verkackst, dann...
Damn.
Ich kann dann so ein Piepen einfügen, einfach so. Für die falsche Antwort.
Leitung ist abgebrochen.
Nein, Bruder, tut mir leid, es war leider Gambi.
Ja. Oh mein Gott. Nein, warte, lass mich kurz überlegen. Beide auf dem...
Lass dich nicht von mir durcheinander bringen, ne? Lass dich nicht von mir durcheinander
bringen. Nee, alles gut. Ich muss nur weit. Ich versuche mich zu erinnern. Also wie gesagt, ich warte die ganze Zeit auf eine Benashline. Da war ich mir sicher, dass eine dabei sein wird. Ich sage trotzdem, ach Gott. Ich streich Bubern. Ich bin wirklich am Überlegen zwischen Siba und Benash. Egal, ich gehe mit meinem Bruder Benash. Ich bleib dabei.
Und das ist richtig, Bruder. Es ist richtig. Du hast es geschafft. Es ist Benash auf dem Track. Sehr, natürlich. Was sonst?
Sehr. Wutang. Okay, Friendship.de bleibt bestehen, Leute. Ich werde weitermachen. Alles gut.
Friendship.de bleibt auf jeden Fall bestehen.
Puh, ja, das ist ja
hat der Gute jetzt nochmal seinen Arsch gerettet.
Benash, ich habe es gut bei dir, gell? Dein nächstes Album.
Benash, dein nächstes Album im Jahre 2026, das ist auf jeden Fall.
Dann
musst du auf jeden Fall den Guten zum Konzert einladen. Und du musst auch erscheinen, lieber Benash. Also.
Benash, gell, das nächste Mal.
Im Trust Club, großes
Opening. Trust Club.
Bruder, du hast richtig gut gemacht. Ich müsste jetzt mal die Punkte zusammenzählen.
Stimmt.
Warte mal, erste hat's.
Ich habe jetzt auch nicht mehr mitgezählt, ehrlich gesagt.
Eins, die zwei beiden danach nicht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 7 von 10, Bruder.
Was?
Ist doch sehr 7 solide.
7 von 10.
Das ist sehr solide, komm mal.
Also mit so viel habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt.
Wir müssen auch dazu sagen, der Bruder spricht nicht fließend Französisch. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Also.
Genau, also falls immer noch nicht jemand weiß, falls immer noch welche gibt da draußen, die wissen, so vielleicht ein für alle Mal, so, ich kann wirklich kein Französisch. Ich weiß, es wird schwer zu glauben. Manche sind wirklich immer noch schockiert, wenn sie es hören.
Leute, muss man wirklich, das muss man, aber, jetzt, muss man jetzt mal auf den Tisch hauen und ein Statement bringen. Also, was der gute Sosa hier Tag ein, Tag aus krass. Für Content bringt, ohne Französisch zu kennen. Leute, ihr solltet ihm die Füße küssen.
Ja, danke, danke, danke. Weil die Credits gehen ja eigentlich an dich so.
Ich helfe manchmal mit, wenn es um Beef-Geschichten geht, da übersetze ich mal ein paar Snapchat-Stories, aber sonst mache ich nicht viel.
Ja. Naja, aber da muss ich wirklich Credits auch an dich weitergeben, weil ohne dich so das Ganze übersetzen, so, du rettest mir echt den Arsch. Wirklich.
Ist auf jeden Fall.
Und nicht nur das ein oder andere Mal, so, auf jeden Fall.
Ach, gerne doch. Ist, wie ihr seht, eine ganz tolle Bromance, die wir da am Start haben, so. Ungarn und Polen halten noch zusammen, wie eh und je.
Eine Bruderschaft, safe.
Bruder, willst du noch mal ein bisschen deine Seite pluggen? Willst du noch mal den Leuten sagen, wo sie dein Content sehen können?
Ja, gerne. Auf Instagram @frenchrap.de, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was so französischen Rap angeht. Und alles immer auf Deutsch. Falls ihr schon immer auf der Suche nach einer deutschen Seite wart, die euch alles übersetzt, dann checkt auf jeden Fall frenchrap.de auf Instagram. Und ja, genau.
Sehr gute Empfehlung. Hua. Macht das auf jeden Fall alle. Folgt dem Bruder.
Danke, Bruder, jetzt.
Meister aller Klassen. Und ich kann mich nur bedanken, dass es endlich geklappt hat, dass du dabei bist. War mir eine Ehre, Bruder.
Ich habe zu danken, Bruder. Es war mir eine große Ehre.
Bis zum nächsten Mal. Lines raten, frenchrap Edition.
Wir hören uns. Dankeschön.
Wir hören uns. Ciao, ciao.
7 von 10, das kann sich doch sehen lassen. Also, euer Frenchrap-Guru ist zum Glück kein Blender. Ich hatte wirklich viel Spaß an der Sache und denke, dass wir noch einige Quizrunden vor uns haben werden. Also so viel zum Thema Günther Jauch Drap. Mein Musik-Review-Teil dieses Mal ist wirklich unglaublich unspektakulär, aber auch, weil einfach nichts Spektakuläres gedroppt ist. Kein großes Album, ein paar okay Singles, zum Beispiel die neue Elias-Single, ja, ist cool. Kalash Kriminell auf Drillbeats, sehr nice. Aber sonst, ja, eher Flaute. Interessanterweise kommt aber das Release der Woche genauso aus dem Nichts in den Podcast, wie sein Künstler aus dem Nichts in die amerikanische Szene gestürmt ist. Ich spreche von RMR, der mit seiner Sturmmaske, goldenen Grills und Engelstimme in den letzten Monaten einen ordentlichen Hype generieren konnte. Zuerst ist er der Welt durch seinen ungewöhnlichen Hit Rascal aufgefallen. Das ist ein Cover des gleichnamigen Country-Songs von den Rascal Flatts. Diese, ja, bizarre Mischung wurde im Video deutlich gemacht. Er und seine Homies mit Sturmmasken und AKs in der Hood, während er wie Garth Brooks über eine kitschige Pianomelodie von seinem Hustle singt. Das Video ging natürlich durch die Decke, aber keiner wusste, wer dieser Typ überhaupt ist. Und Country mit Rap? Haben wir das nicht schon mal bei Lil Nas X gehört? Jein. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ein schwarzer Street-Hitter jemals so Country gesungen hat wie RMR. Nun ist seine EP Drug Dealing is a Lost Art herausgekommen und ich war natürlich gespannt, was er auf einem längeren Projekt machen würde. Leider haben wir nicht wirklich viel Neues bekommen bei den 8 Tracks, also die catchy Single Dealer, neben Rascal ist natürlich auch Dealer drauf, genauso wie der Dealer Remix mit Future und Lil Baby. Und es zeigt mal wieder, manchmal reicht ein kleiner Hit aus und schon springen die Großen auf deinen Song. Das Intro der EP ist der Song Welfare mit Westside Gunn, der hier die ersten paar Lines ins Mic spittet, bevor RMR dann wieder mit seinem catchy Gesangsflow loslegt. Muss ehrlich sagen, geiler Einstieg, die Hook ist ein richtiger Ohrwurm und der Song macht auch richtig Spaß. Ich finde es sehr auffallend, wie selbstsicher der Typ mit diesen Gesangseinlagen reingeht. Also der tritt da aufs Gas ohne Ende, der feiert sich selbst, der kommt selbstbewusst rüber. Das ist cool, das merkst du richtig an. Der Typ macht das mit Eiern, diesen Country-Rap-Mix. Ich feiere das. Und ich muss auch sagen, ich war überrascht, wie gut diese Country-Southern-Banjo- und Rap-Kollabo überhaupt bei den Produktionen passt. Also jeder Beat ist gut ausproduziert und es wirkt auch nicht zusammengehunzt, nur damit das jetzt irgendwie krampfhaft passen soll. I'm Not Over You ist zum Beispiel so eine richtige Country-Liebesballade mit so einer Banjo-Melodie. Aber dann kommt immer wieder diese dreckige Trap-Bassline. Das ballert richtig geil. Es geht auch sehr gut ins Ohr. Ja, gut, dann hast du Songs wie Silence oder Best Friend. Da würde jetzt die Hip-Hop-Polizei sagen, dass das kein Rap ist. Und es stimmt schon, das ist jetzt nicht Musik für CCN-Hörer. Das muss ich auch nochmal klarstellen. Aber das findet für mich trotzdem alles im Rap-Kosmos statt und seine Texte, die behandeln ja trotzdem Street-Themen, was den Kontrast zu diesen, ja, fast süßen oder so melancholisch, ja, wie soll ich sagen, halt diesen Country-Instrumentals so nice macht. Mein absoluter Liebling, mein absoluter Fave auf dem Projekt ist aber der Song Nouveau Riche. Tschüss, was für ein Hit. Das ist für mich irgendwie so die logische Weiterführung von diesem Old Town Road Sound, aber dann kommt der dort mit dieser hohen Stimme um die Ecke. Das ist Zucker für die Ohren, würde ich da sagen. Also der Beat hätte auch tausendprozentig auf Heaven or Hell von Don Toliver sein können und mein Gott, wie gut würden die beiden zusammen auf dem Song klingen. Also ich hoffe, dass da noch ein Remix kommt oder so. Das wäre eins der Duette des Jahres. Nouveau Riche, absolut Fuego. Es ist schlussendlich ein interessantes Tape, vor allem was die Mischung der Sounds angeht. Und ein richtiger Reinfall ist jetzt musikalisch nicht dabei, aber der gute RMR hat auch nicht Autotune-Rap komplett neu erfunden, wie das manche Kritiker sich gewünscht hätten. Dafür sind dann auch einige der Texte ein bisschen substanzlos. Aber er hat schon einen eigenen Style, er macht sehr catchy Musik, die geht gut ins Ohr. Und der gesamte Stil ist halt auch verrückt. Ich, wie gesagt, ich habe es oft genug im Podcast gesagt, ich mag diesen Kontrast. Ich mag das so, wenn das Harte auf das Weiche trifft. Und der Junge macht das ja auch auf seine gewisse Art und Weise. Und ich bin mir wirklich sicher, hundertprozentig sicher, dass der Junge sich bald eine ordentliche Fanbase aufbauen wird. Daher, Drug Dealing is a Lost Art, eine kleine, vorsichtige Empfehlung von mir. Kommen wir aber zur großen Review der Sendung und es handelt sich tatsächlich nicht um ein Album. Es geht um einen Film. Um einen Film, der mich die letzten Tage mies therapiert hat und da er sogar noch aus Polen kommt, musste ich natürlich checken, was es mit dem ganzen Hype auf sich hat. Es geht um den Film 365 Dni, aka 365 Tage, der gerade Platz 1 in den Netflix-Charts belegt und auch in Polen für absolute Furore gesorgt hat. Mein Homie Max hatte mich letzte Woche angeschrieben und mir gesagt, dass ich den unbedingt sehen soll, da der Film auch etwas für mich sei. Ich habe kurz gegoogelt und ein paar Bilder gesehen, nackte Haut, Bondage, Yachten, Italien, Polen. Meine Freunde kennen mich gut. Nee, aber for real. Dann kamen noch diese typischen Jokes à la, ja, du wirst den Film aber mehrmals pausieren müssen, wenn du ihn guckst. Ja, nun habe ich den Film gesehen und ich weiß immer noch nicht richtig, was ich da geguckt habe. Also, ich habe Gefühle, die reichen von, was ist denn das für ein absolut peinlicher Müll, bis hin zu, das ist ein Trash-Meisterwerk. Um euch eine kurze Vorstellung zu geben, von was ich rede. 365 Tage ist die polnische Antwort auf 50 Shades of Grey. So wie es damals war mit 2001 von Kubrick und Solaris von Tarkovsky, so haben wir hier 50 Shades of Grey aus Amerika und natürlich die osteuropäische Variante 365 Tage. Hier in dem polnischen Film haben wir ein Alpha-Tier slash Model slash italienischer Mafia-Boss, der eine bildhübsche polnische Touristin kidnappt und ihr genau 365 Tage gibt, um sich in ihn zu verlieben. Genius. Genius. Story seine Mutter verhunzt. Das Ganze basiert natürlich auf einem Buch von Blanka Lipinska, also so richtig Fanfiction-mäßig, wie wir das eben kennen von 50 Shades of Grey oder auch von Twilight. Und ihr wisst, aus solchen Sachen entstehen die besten Geschichten. Und der Vergleich mit 50 Shades of Grey kann sich sehen lassen. Die Schauspieler sehen beide umwerfend aus. No cap an der Stelle. Also ich werde noch genug über den Film lachen, aber der Typ Massimo ist wirklich die Bilderbuch-Macho-Geheimwaffe und sieht aus wie der italienische Maluma. wie die Mädels in den Kommentarspalten bei seinem Instagram auf die Knie gehen, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Dann haben wir noch die Protagonistin Laura, die einige Landsleute von mir vielleicht aus Na Dobre Ina Suer kennen. Und ich muss auch sagen, Laura sieht in dem Film ohne Frage Fuego aus, wie eine heißere Version von Lena Meyer-Landrut. Ja, seht ihr schon, wie dieser Sexismus mich ergriffen hat? Ja, doch das Hauptthema sind die doch deutlich expliziteren Sexszenen, die wirklich direkt in einem Softporno laufen könnten. In der Hinsicht wird 50 Shades komplett geraucht und gerade Laura wird in dem Film ausgepackt wie ein Bonbon. So, aber was ich machen will, ist, ich will den Film chronologisch durchgehen mit euch. Ich muss euch einfach diesen Wahnsinn erzählen, Szene für Szene. Ich habe wirklich den ganzen Film über mitgeschrieben, weil ich wusste, ich bin gerade dabei, etwas Atemberaubendes zu sehen. Daher an dieser Stelle eine absolute Spoilerwarnung, Freunde. Aber ich muss das jetzt einfach mal loswerden. 365 Tage Scene for Scene Analysis. Es geht los, wir stehen auf dem, ja, es ist wie ein Kubus, die, mitten auf Sizilien, ein Gebäude und oben auf dem Dach sitzt der alte Mafia-Pate, es ist der Vater von Massimo, dem Protagonisten, und er will gerade einen Deal aushandeln. Und in dem Deal geht es, glaube ich, um auch ja, das Schmuggeln von Menschen und Menschenhandel, und der Vater sagt, mit sowas arbeiten wir nicht, das ist ehrenlos, und sie haben natürlich einen Konziliere, der sich darum kümmert. Jedenfalls geht der Don, der ältere Don, zu Massimo, sie stehen am Rand und unterhalten sich, und Massimo ist die ganze Zeit dabei, mit seinem Fernglas auf jemanden zu gucken, und dann sehen wir, er beobachtet die junge Laura, die dort schon am Strand von Sizilien, herumtollt und im Wind spielt, und ja, man merkt, dass sie ihm angetan hat. Jedenfalls kommt der Vater zu ihm, weil er keinen Bock mehr hat zu verhandeln, und sagt, ja, pass auf, die Zeiten, in denen man mit Frauen spielt und so, sind vorbei, und du bist ja jetzt auch Ende 20, bla bla bla. Jedenfalls, das Gespräch geht keine 5 Sekunden, und dann aus dem Nichts wird der ältere Don, Massimos Vater, erschossen. Und das, ob, ja, Slow-Mo, beide liegen am Boden, Massimo wurde auch getroffen, die Kugel war ein reiner Durchschuss, was auch komisch ist, wenn die beiden nebeneinander stehen, aber der Vater wird von vorne getroffen. Gut, wie gesagt, Movie-Logic, seine Mutter hochgenommen. Jedenfalls, dann kommt das erste Problem. Die liegen da auf dem Boden, und dann wird so richtig das von außen gezeigt, dieses ganze Gelände, und dann kommt so eine katastrophale Popmusik. Also, eins muss ich sagen, die Musik in diesem Film ist wirklich die reinste Katastrophe. Solche richtigen, schlechten, so Pop-Banger genommen, aber dann nicht mal irgendwie gut produziert von irgendwie Lady Gaga oder Beyoncé, sondern halt wirklich so diese, naja, wie gerade dieser Topic-Song. La 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 la, la 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 la. Und da wird es dann so richtig überlaut gespielt. Das passt überhaupt nicht zu der Szene. Sollen wir jetzt geschockt sein? Sollen wir traurig sein, weil er tot ist? Auf einmal kommt da diese komische Pop-Musik. Das ist wirklich direkt aus der Playlist von so einer Sarah Lena, die vor solchen Engelsflügelmauern Fotos macht und dann schreibt, bester Urlaub ever, so, get the fuck out of here, so. Ich meine, der Film wurde auch perfekt für solche Ollen gemacht, also, das muss ich an der Stelle nochmal sagen, die Netflix Executives, obwohl, nee, das war nicht für Netflix produziert, aber die Leute bei TVN in Polen, die das produziert haben, die haben wirklich genau die genaue Mischung hinbekommen, wie Dexter in seinem Labor, hier ein bisschen heiße Leute, hier ein bisschen krasser Sex, hier ein bisschen Glamour und Luxus, hier ein bisschen Liebe, hier ein bisschen Drama, hier ein bisschen Gangster, wirklich perfekt abgestimmt für 15-jährige Ollen und Typen, die sowas geil finden, also sowas, so eine perfekte Mischung an Klischees habe ich lange nicht gesehen. Jedenfalls geht's dann weiter, der Film geht dann richtig los, man sieht dann Laura als Businessfrau in Polen und man sieht Massimo als Business-Typ in New York, der sich nach dem Tod von seinem Vater um sein Estate, um sein ganzes Geld kümmern muss, und ich verstehe zwar nicht, warum in diesem Konferenzraum in Warschau plötzlich alle auf Englisch labern, wenn sie untereinander dann manchmal auf Polnisch wechseln, komplett sinnlos. Jedenfalls fahren beide parallel, es ist wie so ein Zusammenschnitt, beide machen das parallel, sie fahren beide parallel nach Hause, er in so einer riesen Luxus-Limousine, kriegt Nudes zugeschickt von irgendwelchen Frauen, die schreiben, ich warte auf meine Strafe, und sie sitzt im Taxi nach Hause und macht die ganze Zeit Fotos von ihren Titten oder von ihrem Dekolleté. Klasse geht der Film schon los auf jeden Fall. Sie kommt nach Hause und zu Hause wartet ihr Ehemann auf sie. So ein richtig typischer polnischer Jacek, Glatzkopftyp, hat die Beine hochgelegt, arbeitet aber noch am Laptop. Ganz ehrlich, mein erster Eindruck, super sympathischer Dude. So, sie kommt und sie ist genervt von dem harten Arbeitstag und sie will mit ihm irgendwie ins Bett oder so. Und er so, ja, alles gut bei dir. Er erkundigt sich sogar, wie ihr Tag war und muss aber noch was am Computer erledigen. Ich komme gleich zu dir. Jedenfalls merkst du gleich, sie hat 2 Sekunden keine Aufmerksamkeit bekommen und sie will weg aus dieser Beziehung. Es ist die absolute Katastrophe. Warum hocke ich hier mit diesem Typen, der mich noch fragt, wie es mir geht? Ah, was ist das für ein Bastard und so. Jedenfalls gar keinen Bock. Aber der Gute ist ja auch so scheiße, dass er extra für ihren Geburtstag eine Reise nach Sizilien geplant hat. Wenn sie waren vor 4 Jahren dort, das war nämlich als der Vater von Massimo gestorben ist und jetzt nochmal nach 4 Jahren sollen sie dahin fliegen, denn es ist ihr Geburtstag. Jedenfalls parallel dazu sehen wir Massimo, der wieder nach Italien zurückfliegt, in seinem Privatjet mit seinem Konziliere und seinem Bodyguard. Die sitzen dort in dem Flieger. Er geht nach hinten, schließt irgendwie das ab. Da gibt es wie so eine, im Flug gibt es ja diese Vorhänge, solche Vorhänge, um dann die Sections zu trennen, wo man auch dann trennt Economy und Business Class und so weiter. Jedenfalls hat er das in seinem Privatjet. Er macht das zu und geht zu seiner Flugbegleiterin, die, ja, ist schon eine heiße Pflaume auf jeden Fall. Und es geht keine 2 Sekunden, dann packt er sie am Hals, drückt ihr seinen Daumen in den Mund, schiebt ihren Kopf nach unten und sie muss ihm jetzt erstmal einen blasen. Also, weißt du, der drückt ihr dann einfach, ohne irgendwie, die haben nicht ein Wort geredet und so, schiebt ihr seinen Lörres ins Maul und dann ist wirklich der deep-throated die, weil du die ganze Zeit hören kannst, so dieses und er macht dort, verzieht dort so das Gesicht, als hätte er gerade seine Hand auf in den Ofen gesteckt, so. Bro, kann mir keiner erzählen, dass sein Konziliere und sein Onkel, dass die das nicht gehört haben. Das ist so wirklich, what the fuck. Jedenfalls gibt sie sich da Mühe. Ihr laufen auch schon die Tränen runter, der Mascara ist verschmiert. Ich dachte so, damn, Alter, wie geht denn das hier los, ey? Das ist, also, das Bild, was du gleich von dem Typen kriegst, ist, der gibt gar keinen Fick, der ist der Überplayer und so. Und es ist auch nicht romantisch oder so. Es ist nicht so, dass er sie James-Bond-Style verführt hat. Nee, er hat ihren Kopf runtergedrückt, so, du musst jetzt zacken, du Eule. Und jedenfalls schießt er seinen Lebenselixier in ihren Mund hinein, also das nehme ich an, das sieht man nicht, und man sieht dann nur ihr Gesicht so, oh, der ist ja so geil, der Typ, und Mascara verschmiertes Gesicht und Tränen laufen ihr schon runter, weil er ihr den Dödel so hart in den Rachen gedrückt hat, jedenfalls lächelt sie dann so, oh, geil, also, oh, der Typ ist ja so krass, der nimmt sich einfach, was er will. Also das war die erste Szene, wo ich so dachte, what the fuck, was geht hier ab, so. Parallel dazu, weil Lauras Mann noch mit dem Laptop am Arbeiten ist, ist Laura auf ihrem Bett und schiebt sich einen Vibrator unten rein, weil ihr Mann ist ja so ein krasser Lappen. Ich meine, der ist nett und der kümmert sich um sie. Das war jedenfalls mein Eindruck, geht gar nicht in der Beziehung. Also wenn du nicht aggressiv bist und Frauen am Hals packst oder sie runterdrückst, dann bist du ein Opfer. Also das muss ich mir auch nochmal aufschreiben, sonst vergesse ich das. Jedenfalls masturbiert sie mit dem Vibrator und das zeigt, er hat den Sex, den er möchte und Laura ist sexuell frustriert. So, dann, genau, fahren sie nach Italien, sie fliegen dann nach Sizilien, das hat er organisiert. Und sie sitzen da in irgendeinem Edelrestaurant, so richtig lounge-mäßig, wo Moet-Flaschen stehen und da sitzen gut gekleidete Italiener und sie sind mit einem anderen Pärchen geflogen, ich glaube ihre beste Freundin Olga und ihr Freund. Jedenfalls, ich muss sagen, der Pole kommt mir dann wieder mies sympathisch rüber, dieser Glatzkopf, der hat richtig eine Rede organisiert auf Italienisch. Scheiße, Alter, also wenn mir das nicht bekannt vorkommt, hat eine Rede organisiert auf Italienisch für sie zum Geburtstag. Und bringt dann die anderen Italiener, die dort sitzen, dazu, für sie Tanti Auguri zu singen. Also alles Gute zum Geburtstag. Also fand ich schon lustig. Er klatscht dann so, er macht Programm und so. Coole Einlage. Sie natürlich als edle Businessfrau ist davon peinlich berührt und sie kann es nicht ab. Und oh, was bist denn du für ein Idiot? Und oh mein Gott, ich mag das nicht. Jemand, der mir zum Geburtstag gratuliert. So. Also mein erster Gedanke war so, was ist das eigentlich für eine arrogante Biatch? So. Jedenfalls, sie entschuldigt sich, sie kriegen eine Flasche zum Tisch serviert und sie entschuldigt sich, sorry, ich muss gehen. Also dachte ich mir, okay, hat sie eine Vorahnung, wer diese Flasche geschickt hat. Sie geht, sie möchte auf Toilette und plötzlich hat sie sich verirrt, sie weiß nicht, wo sie ist, es wird dunkel, sie dreht sich um und vor ihr steht Massimo. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, den jetzt alle sagen, are you lost, baby girl? Jedenfalls geht sie ihm aus dem Weg, nichts passiert. Und der nächste Cut ist dann am nächsten Tag, wo sie mit ihrer Freundin am Pool liegt und dann kommt ihr Mann wieder. So, und es ist schon irgendwie 13, 14 Uhr, ihr Mann kommt zum Pool und sie fragt, wo warst du denn überhaupt so, wo bist du? Und der so, ja, ich war am Ätna, so, ich habe einen Ausflug gemacht, weil du hast bis 13 Uhr gepennt und ich wollte dich nicht wecken. So, und die so, wie kannst du es wagen und so, du machst hier was ohne mich und geht's noch und du interessierst dich überhaupt nicht für mich. Leute, Bitch, ich meine, ihr seid im Urlaub, der Junge, der will Erlebnisurlaub machen, das ist ein hart arbeitender Pole, was soll der die ganze Zeit am Pool liegen, der möchte Kultur sehen, der möchte den Ätna besteigen, so, warum nicht, kann ich verstehen. Und wenn die Alte bis 13 Uhr pennt, so, ich meine, klar, er hätte sie vielleicht noch wecken können, sagen müssen, ich will jetzt zum Ätna, aber Bro, das ist ein erlebnisorientierter Urlauber, so, was ist denn daran falsch, ja, er hat ihr ja sogar noch einen Magneten mitgebracht vom Ätna mit einem tollen Bild, das weiß sie nicht zu schätzen, sie schubst ihn ins Wasser und ist durch mit ihm, sie sagt ihm, ich hab genug gehabt, es reicht mir jetzt, so, du bist so scheiße, weil sie dann auch ihre Freundin gesteckt hat, also, mein Mann, der hat echt, ich bin nur die Nummer 3 hinter seinen Jungs und hinter der Arbeit, so. Weil, also, mir kam jedenfalls das, was ich im Film gesehen habe, mir kam es nicht so vor, als würde er sich nicht um sie kümmern. Also, wie gesagt, gut. Aber jedenfalls wird dargestellt, der Typ ist dieser drullige Lollo-Lelek, der keine Ahnung hat, wie man mit einer Frau umgehen soll. Und sie braucht jetzt diesen richtigen Typen, der sie weiß, der weiß, wie man sie anpacken muss, der weiß, wie man ihr zeigen muss, wer der Typ in der Beziehung ist. Jedenfalls, sie rennt weg und heult, sie hat genug gehabt, es ist ihr Geburtstag und es ist der schlimmste Tag ever und im Hintergrund siehst du die italienische Kulisse, es ist super schön Sonnenuntergang in diesem kleinen italienischen Städtchen und plötzlich sieht sie Autoscheinwerfer losgehen. Plötzlich wird sie gepackt von zwei Männern ins Auto gezogen und Laura wurde gekidnappt. Als ich das gesehen habe, dachte ich so, what the fuck, was geht denn hier ab? Also wirklich, der Film hatte mich schon, weil du hast jede Szene, jeder Cut, bist du in einer anderen Stimmung. Also das ist einfach so ein richtiges Chaos. Entweder ist sie traurig, dann ist es wieder lustig, dann singt der Pole, dann ist sie wieder angepisst, dann wird's gefährlich, dann ist es wieder sexy, weil der Massimo da ist. Also du hast wirklich einen Stimmungswechsel, öfter als Leute ihre Unterwäsche ändern. Crazy, crazy, kann ich da nur sagen. Jedenfalls, sie wacht auf und befindet sich in einem Palazzo. Es ist nämlich das Riesenschloss, das Riesenanwesen von Mafia-Boss Don Massimo. Und sie läuft umher und findet ein riesiges Bild von sich und denkt sich so, what the fuck, was mache ich da wirklich so? 3x3 Meter Riesenbild. Und plötzlich findet er sie. So. Und sie erkennt ihn wieder und was mache ich hier, lass mich hier los, ich will weg. Und er erklärt ihr, warum sie da ist. So, ja, ich habe dich am Flughafen gesehen, am selben Tag, als mein Vater starb. Und dann zufälligerweise auch nochmal an dem Strand, als ich dort mit meinem Vater Geschäfte gemacht habe. Was für ein Zufall. Und ich konnte dich nicht vergessen. Und dann sagt er, somewhere inside me I had this feeling that one day you will be mine. Jedenfalls, sie weiß gar nicht, was abgeht. Sie denkt sich, was für ein motherfucking Creep ist das? Und er erklärt ihr, was es auf sich hat. Ich will dich 365 Tage hast du Zeit, dich in mich zu verlieben. Ich will dir die Chance geben, dich in mich zu verlieben, denn dein Freund hat dich nicht verdient. Und sie, was willst du? Sie versucht zu rennen. Er packt sie immer wieder, schmeißt sie auf den Sessel wie so eine Puppe. Und dann, wirklich, als wäre es komplett konstruiert, er gibt ihr so einen Umschlag, so richtig feinsäuberlich, so einen schwarzen Umschlag. Sie macht's auf und es sind Bilder von ihrem Freund, wie er eine andere ballert. So. Und ich dachte mir so, das ergibt doch gar keinen Sinn. Er sagt ihr gerade, ich habe 4 Jahre auf dich gewartet, dich wieder zu finden. Ich konnte dich nicht finden und da warst du wieder. Und ich konnte die Chance nicht gehen lassen, dich zu haben, weil ich habe mich einfach in dich unsterblich verliebt. Und dann hat er trotzdem die Bilder von ihrem Freund, wie er eine andere bumst. Bro, wenn du nicht wusstest, wo sie ist, wie kannst du denn Bilder haben von ihrem Freund, der sie betrügt? Big Cap, big, big Cap auf jeden Fall. Und auch so konstruiert, es ist so, wie sich der Pole benommen hat, das würde überhaupt keinen Sinn ergeben, dass er dann eine andere bumst. Es ist wirklich, das ist eigentlich nur da, das ist wieder so ein richtiger Story-MacGuffin, das ist wieder nur da, damit es so schön konstruiert wird, okay, also jetzt, wenn er sie schon betrügte, dann kann die Polin auch mit dem Massimo vögeln. Ich meine, hands off, get the fuck out of here. einfach nur retarded auf jeden Fall. Sie wehrt sich natürlich. Sie wehrt sich gegenüber seinen Avancen und er schmeißt sie dreimal auf den Sessel. Er grapscht ihre Brust und dann sagt er trotzdem, ich werde nichts ohne deine Erlaubnis tun. Also Bro, das ist halt so, weißt du, das ist so, als würde ich irgendwie meinen Crush aufs Bett packen, ihr meine Faust in irgendeine Höhle reinstecken und sagen so, aber du, nur damit du dich nicht wunderst, also ich werde auch nichts tun, solange du es mir nicht erlaubst. Was? What the fuck? Jedenfalls, die Spielregeln sind bekannt. Er hat ihr gesagt, worum es geht. Und sie wehrt sich natürlich. Sie findet diese Idee geisteskrank. Was mich trotzdem verwundert, er hat ihr nicht wirklich gesagt, was es damit auf sich hat. Er hat nur gesagt, ich habe dich gesehen und ich war hin und weg. Das ist alles so. Du kannst keine Erklärung liefern, warum. Also hat sie dich an deine Mutter erinnert, an deine Verstorbene. Also irgendwas muss es ja getriggert haben. Weil, seien wir ehrlich, so ein Mafia-Boss, der stinkreich ist und so aussieht auch noch. Wirklich, da kommt ja alles zusammen. Der kann jede Frau haben auf dem Planeten. Und jetzt plötzlich will er diese eine Frau für sich und will wirklich ein ganzes Jahr warten, dass sie sich in ihn verliebt. Ein Typ wie er, der so sexsüchtig ist.
Get the fuck out of here.
Wie gesagt, ist schon geisteskrank konstruiert, aber ich habe geguckt und dachte mir so, Bro, das wird immer besser. Dann kommen noch Dinge, die sinnloserweise reingestreut werden, um seinem Charakter ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Sie geht schlafen, er geht in seinen Keller und in seinem Keller hält er irgendeinen Typen gefangen, der die Familie verraten hat und so, denn er ist ja trotzdem Mafia-Typ und der Typ, den er da gefangen hält, hat Kinder an ein Bordell verkauft und das soll seiner Mafia-Rolle nochmal wieder so ein bisschen Ehre verleihen, weil er ist zwar ein Krimineller, der Leute tötet, aber er ist ein guter Krimineller. Jedenfalls, sie stürmt wieder raus, sie will flüchten in der Nacht und sie wird Zeugin einer Hinrichtung, weil sie den Typen dann töten. So. Und dann merkt sie erst, okay, ich hab's hier mit einem geisteskranken Typen zu tun. So. Sie wacht auf, er wartet oberkörperfrei an ihrem Bett. Ich meine, natürlich, klar, muss er ein bisschen sein Body flexen und sie will die ganze Zeit ihr Handy haben, ihren Laptop und so. Nee, den musst du dir erst verdienen, so, das geht noch nicht. Jedenfalls sagt er, zieh dich an, wir fahren los zum Ätna. Und er holt dann den Range Rover raus, sie fahren zum Ätna und da kommt wieder so, zum ersten Mal lächelt sie. Also sie ist gekidnappt, sie kann niemanden kontaktieren, niemand weiß eigentlich, ihr Freund, den sie ja trotzdem lieben sollte, egal ob er sie jetzt betrogen hat oder nicht, so schnell entkoppelst du dich nicht. Du entkoppelst dich nicht nach einem Tag von deinem Typen, mit dem du 3 Jahre in einer Beziehung warst, das ist Bullshit so. Jedenfalls lächelt sie zum ersten Mal, weil der Massimo hat mich verstanden, der fährt mich zum Ätna so. Der macht das nicht so wie mein dummer Polenmann, so. Ja, fährt sie zum Ätna, sie lächelt zum ersten Mal, dann ist sonst nur eine geile Montage, wie sie dann shoppen darf, weil er gibt ihr ihre Kreditkarte, seine Bodyguards müssen die ganzen Klamotten tragen, das ist so lustig und der Traum jeder Frau so, oh mein Gott, eine Kreditkarte, gib mir 2 Stunden und der Laden gehört mir, so, also der Traum einer jeden Frau auf jeden Fall, sie darf mega shoppen und trotzdem ist sie dann in der Umkleide, er packt sie wieder an, sie provoziert ihn, sie sind wieder kurz davor, zu Sex zu haben, beziehungsweise erst kurz davor, sie zu vergewaltigen. Sie rennt raus, rennt zu den Cops und erklärt ihn auf Englisch, ja, I was kidnapped, you have to help me, I don't know how to get home, and there's this guy, and he wants to fuck me, and I don't know what to do. Und die Italiener so, oh, si, oh, no, bene, si. Und sie dreht sich um, Massimo steht natürlich da, und die Italiener kennen den, weil sie geschmiert sind und laufen natürlich weg. Und dann merkst du natürlich, er hat die ganzen Cops in der Tasche. Und dann sagt er zu ihr diesen unfassbar guten Satz. Baby Girl, manchmal müssen wir unser eigenes Glück erschaffen. Jetzt hab ich's raus. Das werde ich das nächste Mal sagen. Beim nächsten Tinder-Date, beim nächsten Mal, wenn ich im Club einen Korb bekomme. Ich schwöre dir, also gut, Korb wird sowieso nicht mehr da sein, ich bin Podcaster-Bitch, aber das nächste Mal, wenn ein Mädel sagt so, nee, sorry, wird heute nicht oder so, ich werde die einfach anpacken, ich werde mir nehmen, was mir zusteht, auf jeden Fall, und dann werde ich ihr sagen, weißt du was, manchmal müssen wir unser eigenes Glück erschaffen. King. Jedenfalls am Abend gibt's dann ein großes Buffet, großes Essen, und sie hat ihm schon gesagt so, ich will was Richtiges essen. Das war auch die beste Szene im Film. Ich habe es als Pole total gefeiert, weil ich kenne meine lieben Italiener und ich, Leute, ich liebe euch, ne? Das wisst ihr, ich liebe euch. Aber ihr habt einen geisteskranken Tick, was euer Essen angeht. Also was euer Essen anbelangt, ist es euch heilig. Es gibt auch kein anderes Essen, was eurem Essen das Wasser reichen kann. Wirklich heilig. Ihr esst ja auch 5 Stunden am Stück und so. Das wird zelebriert. Ist ja auch cool. Italienisches Essen, fantastisch. Aber was andere Länder und ihre Kulturen und Bräuche angeht, vor allem was kulinarische Dinge angeht, sind wir komplett hinten raus, aber Laura sagt dann den geilen Satz so, ich will heute mal was Normales essen. Bitte Pierogi. Geil. King. King-Satz auf jeden Fall. Hat sie ein bisschen geflext für uns Polen auf jeden Fall. Hab ich sehr gefeiert und sein eigener Koch macht dann auch Pierogi für sie. Sie sitzt an so einem Tisch, wo dann einfach zwischen den beiden 6 Meter Entfernung ist, so ein Riesentisch mit einem geisteskranken Buffet. Davon würden 3 Familien satt werden. Vor allem diese fast magersüchtige Laura, die dann 3 Pierogi isst. Come on, Alter. Also wieder Essensverschwendung, finde ich auf jeden Fall richtig Minus an der Stelle. Sie isst die Pierogi, sagt ja, meine Oma, die könnte die besser. Auch wieder so ein guter Satz. Aber du musst deinen Koch jetzt nicht hinrichten lassen. Das war schon cool, da war wirklich mal Humor, das war lustig, das war eine von den Szenen, die gelungen ist. Dachte ich mir, ja, jetzt dreht der Film das ganze Boot wieder herum, jetzt geht's Richtung guter Film. Falsch gedacht. Jedenfalls, er fängt dann an, wieder so heuchlerisch irgendwelche Sachen zu sagen, so, ich will, dass du mir zeigst, wie ich besser zu dir sein kann und so. Und oh, es wird wieder ganz rührselig und sie gefällt sich auch langsam in der Rolle, so, oh, ich bin die Frau von einem Mafia-Typ und der hat ja so viel Kohle und der macht auch, was ich möchte. Ich erlaube mir jetzt ein paar provokative Sachen. Jedenfalls duschen sie dann zusammen, weil er neben ihr gepennt hat, aber es ist noch nichts passiert. Er zeigt dann seinen muskulösen, perfekt geformten Körper, sie duschen zusammen und sie glotzt halt auf seinen Tschück, ne? Wie man das so sagt. Leute, ihr müsst mich korrigieren, ich lese solche Wörter auf Twitter, keine Ahnung, was das heißt. Alle meine türkischen Bros oder so, ihr müsst mir sagen, ob ich das falsch ausspreche, ob das für euch cringe ist. Sie guckt auf ihren Tschück, auf seinen Dödel und er fragt sie, na, willst du anfassen? Und die so, niemals. Jedenfalls provoziert sie ihn, er packt sie am Hals wie immer und sagt so, provoziere mich nicht und so die ganze Zeit, don't play with me. So, ich meine, er hält sie 365 Tage fest in einem Spiel, dass sie sich an ihn verliebt, aber er sagt zu ihr trotzdem, spiel nicht mit mir. King feiere ich auf jeden Fall, Double Standards, sein Vater hochgenommen. Dann sind sie im Flugzeug, sie will nicht fliegen, sie wehrt sich, dann kommen seine 6 Bodyguards, packen sie, stecken sie in den Flugzeugsessel. Und dann ist die lustige Szene mal wieder so, er kommt rein und sieht sie und sie ist dann einfach angekettet mit 6 oder 7 Sicherheitsgurten. Die hat sich ja so gewehrt. Und dann haben wir einfach 10 Sicherheitsgurte um den Hals gedrückt. Wie lustig. Jedenfalls setzt er sich dann zu ihr und fängt dann an. Ich meine, seine Bodyguards sitzen direkt daneben, sein Konsiliere, sein Onkel so, mal wieder. Der Typ mag es einfach, im Flugzeug zu sitzen und irgendwelche Frauen dort wegzuschallern oder anzugrapschen oder zu vergewaltigen, weil wenn ich das tue, dann sollen es meine Bros auch mithören. Ist auf jeden Fall in seinem Kodex drinne, in seinem Mafia-Kodex, finde ich krass. Der hat auf jeden Fall einen Fetisch für Flugzeugbelästigung. Aber wir wollen ja nicht King shamen, Leute. Es ist 2020, wenn das dein King ist, dann, wenn das dein Fetisch ist, dann wollen wir das auch nicht runtermachen. Jedenfalls fängt er ja an, dann sie kann sich nicht wehren mit 7 Sicherheitsgurten. Da fängt er an, den Nippel zu reiben und auch dann seine Hand in ihre Hose reinzustecken, sie ein bisschen zu fingern. Shoutout an meinen Bruder Robert, der sagen würde, sie hatte ein schönes Relief. Also er gleitet über ihr weibliches Relief drüber und sagt ihr dann, du musst dir das Vergnügen erst aber verdienen. So als fände die das total geil, so dass er sie dann gefesselt und hat und fingert. So muss sie dann noch sagen, ich weiß, du wolltest jetzt, dass ich dir meinen ganzen Arm reinstecke, aber das musst du dir erstmal verdienen, Baby Girl. So, geile Szene auf jeden Fall wieder. Sie landen in Rom, er chillt beim Geschäftsgespräch mit seinem Bro. Sie sitzt da, isst Eiscreme und sieht, dass sie sich über sie unterhalten und er sagt, oh Mann, die ist so crazy drauf, hätte ich nie gedacht. Und sie kommt dann zu den beiden und so, redet ihr etwa über mich? Und fängt dann an, so diese weiße Eiscreme zu lecken. Natürlich tropft alles über ihren Mund, es sieht aus, als wäre das irgendwie so eine Ladung Jizz in ihrem Gesicht. Und Massimo als Ehrentyp kann natürlich so, hör auf damit, du blamierst mich, das geht nicht. Ist ja nicht so, als hätte er sie gerade im Flugzeug gefingert. Das ist ihm wieder zu peinlich, weil da sitzt er ja mit seinem Mafia-Bro und so. Benimm dich endlich, das geht nicht, wie du dich hier benimmst und zeigst. Also klingt auf jeden Fall wie diese ganzen Ehrenmann-Canex auf Twitter, die Frauen verbieten, sich irgendwie anzuziehen. Super King auf jeden Fall, feiere ich total. Sie dann wieder auf diesem ganzen Drip. So, mir ist ja so langweilig. Laura, wie provokant, du Bitch. Dann geht sie erstmal baden in der Fontäne und ja, ich kann das nicht glauben. Dann laufen sie ins Hotel, sind richtig nass und im Hotel geht's dann richtig heiß zu. Das ist so die erste heiße Szene, nachdem die anderen Szenen ja so richtig Babyfutter waren, fast schon. Sie macht sich extra schick, will auch zu ihm gehen. Also anscheinend hat sie Bock, da irgendwie sexuell getriggert zu werden. Sie geht zu ihm hin zum Hotelzimmer. Das Hotel sieht aus wie eine Mischung aus John Reed Fitnessstudio und Club. Also wie ein John Reed. Und sie geht zu ihm, provokant, er natürlich wieder oberkörperfrei, er holt seinen Cock raus und so. Das Ding steht auf Vollmast, also wird, glaube ich, so beschrieben. Man sieht sein Dödel nicht, aber muss ich die Damen enttäuschen hier an der Stelle. Dann plötzlich hat sie wieder gar keinen Bock mehr, gar keine Ahnung. Sie macht sich schick, um dann zu ihm zu gehen, weil sie Bock auf Bumsen hat. Dann hat sie noch 2 Sekunden keinen Bock mehr, obwohl der Typ hart für sie ist. Er packt sie wieder, er lässt sie nicht gehen, so wie man das halt macht mit einer Frau. Er fesselt sie an das Bett. Also wenn ihr die Vorschaubild gesehen habt bei Netflix, da ist es auch das Bild, wie sie festgekettet ist. Das ist an so einem Bett mit so einer komischen Maschine, Kettenmaschine. Jedenfalls zwischen den Beinen ist so ein Stab. Und je mehr sie sich wehrt, desto breiter wird der Stab und desto breiter werden ja auch ihre Beine gemacht. Ist auf jeden Fall richtig coole Foltermethode aus dem Mittelalter. Ich meine, wenn sie dann wahrscheinlich 5 Minuten rumzittert, dann werden ihre Beine auseinandergerissen. Auf jeden Fall richtig geiles Sexspielzeug. Bin ich mal gespannt, in welchem Beate, Use oder Erotik Max die das verkaufen. Aber Massimo, kannst du mir einen Link schicken. Klingt auf jeden Fall nach einem coolen Spielzeug. Jedenfalls hat er sie gefesselt und sagt so, ja, du wolltest jetzt gerne, dass ich dich bumse. Zu früh gefreut, Bitch. Dann kommt eine andere Frau rein und die gibt ihm erstmal Head. Die gibt ihm erstmal Nacken, die bläst ihm ein. Der Typ verzieht wieder das Gesicht, als hätte er seine Hand auf die Herdplatte gelegt. So, sie dort deep-throated mal wieder und gießt ihr wieder die Schnauze voll nach 10 Sekunden, die geht wieder ins andere Zimmer weg, also auch geil gemacht, 10 Sekunden, komm rein, Bitch, so suck me off und dann kannst du wieder nach Hause gehen, die geht nach Hause. Laura guckt zu in so einer Mischung aus Ekel und Bewunderung und er kommt dann zu ihr, er packt sie an, sie wehrt sich, diese Maschine macht ihre Beine immer breiter und so, du denkst, jetzt wird's richtig losgehen, er packt sie am Hals und flüstert diesen Satz in ihr Ohr, ich dachte, ich höre nicht richtig, also das werde ich jetzt auf jeden Fall beim nächsten Mal Intimität auch sagen und dann brutal enttäuschen. Ich werde dich so hart ficken, dass man deine Schreie bis Warschau hört. Tschüss, damn, Bruder. Also du kannst als Mann nicht sowas sagen und dann nach 2 Minuten fertig sein, ne? Also das ist das Problem. Das sind die gleichen Typen, die dann in den DMs so ein bisschen, oh, ich werde dich so kaputt bumsen, ich schwör's dir. Und dann sind sie nach 3 Sekunden fertig. Aber Bruder, Massimo passiert das nicht. Der Typ ist der ultimative Alpha-Typ. Der fickt sie dann 8 Stunden, bis man sie in Warschau hören kann. Aber es passiert nichts. Er geht. Er lässt sie gehen. Es passiert kein Sex und dann schon wieder so, wie mysteriös. Dann sind sie im Club, nächste Szene im Club. Wie gesagt, da springt die ganze Zeit hin und her. Es gibt gar keine Story in dem Film. Komplett bei den Haaren herbeigezogen. Er sagt, ja, ich habe ein Business-Treffen im Club, weil der Club gehört mir und es ist ein Opening heute. Und sie ist auf dem Club und benimmt sich natürlich daneben. Sie hat sich so ein crazy Kleid angezogen, so silberglänzend. Sieht eigentlich gut aus, jedenfalls taucht sie dort auf und der so, ja, hast du dich heute angezogen, was geht das? Also der klingt halt wirklich wie so ein Beschützerinstinkt-gefickter Pseudo-Player. So ist der genauso drauf. So, wie hast du dich heute angezogen? Das geht überhaupt nicht. Die Texte haben ja einige Mädels schon mal gehört, auf jeden Fall. Und tanzt sie dort weiter, provokant auch mit einem anderen Typen. Der andere Typ gehört einer anderen Mafia-Familie an und der will sie dort fast vergewaltigen. Dann rastet Massimo aus und holt die Knarre raus und natürlich hat das die Familienbande von dieser anderen Gattuso-Familie oder so entzürnt und jetzt gibt's auf jeden Fall Stress. Denn die nächste Szene sind sie dann wieder auf der Yacht. Also das springt die ganze Zeit rum, ich verstehe es nicht. Sind dann auf der Yacht und Massimo redet mit seinem Konziliere und der Konziliere, diese Frau ist Gift für dich, du musst sie loswerden, wir haben jetzt Stress mit dieser Mafia-Familie und das könnte dich dein Leben kosten und sie hört das, rennt dahin und ist fast den Tränen nah und was kann ich dafür, dass deine Kollegen mich vergewaltigen wollen und sie streiten auf der Yacht, Massimo schubst sie wieder rum und sie fliegt ins Wasser und sie hat auch eine Herzkondition, also Heart Condition, wie sagt man das, sie hat irgendwie ein Herzproblem und deswegen kann sie auch nicht richtig schwimmen, also anscheinend kann man da nicht schwimmen und er springt ihr hinterher ins Wasser und rettet sie, nachdem er sie selbst geschubst hat, also auch so billig, so sinnlos, zieht sie raus und bringt sie an Land und sie ist erstmal die ganze Zeit am Hyperventilieren, oh Gott, Wasser, ja, dann packt er sie ins Bett, sie ruht sich aus für eine Stunde und jetzt geht es los, Leute, jetzt geht's endlich los. Er kommt zu ihr ins Zimmer, wieder oberkörperfrei, aber die Hose hat er noch an und er fragt sie, sag mir, warum bist du so ungehorsam? Ich will dich doch die ganze Zeit lieben, so. Bro, du hältst hier eine Frau gekidnappt, die darf nicht mal ihren Mann kontaktieren, nicht mehr ihre Mutter oder so, oder durfte gerade erst ihr eine Mail schicken oder sie kurz anrufen. Du hältst sie entfernt von ihrem richtigen Leben und dann so, warum bist du so ungehorsam? Get the fuck out of here. So wirklich King Line auf jeden Fall mal wieder. Und dann wird's auf einmal spicy, weil sie hat gerade den Tod überstanden und das Erste, was ihr in den Sinn kommt, ist Bumsen. Und dann kommt die geile Line, so dieses, warum liegt denn hier Stroh, so, das wurde abgelöst. Es gibt jetzt eine neue Line, Freunde, eine neue Line. Und sie sagt, oh Gott, du bist ja nass, weil während sie geschlafen hat, hat er seine nasse Hose gar nicht ausgezogen. Ich meine, Logik, du bist ja nass, na dann muss ich dir jetzt wohl einen blasen, so. Und dann fängt sie an, ihm erstmal einen zu blowen, so, und der so, spiel aber jetzt nicht mit mir, so, ne, wenn du wirklich mich willst, dann will ich jetzt auch, so. Sie blowt ihm ein und Bro, dann geht das los. Aber dann kommt schon wieder diese Peinlo-Musik. Kurva. Jedenfalls, da kommt die krasseste Szene und ich muss euch sagen, ich war überrascht, dass sie wirklich das durchgezogen haben. Sie wird dort wirklich 10 Minuten lang, also im Film 10 Minuten, ich glaube, also das, was wir sehen, ist 10 Minuten, im Film sind es 5 Stunden, wird sie dort weggeschallert. Er gibt ihr erstmal ein bisschen seine Zunge und so. Man sieht zwar nicht ihre Punani, aber es ist schon sehr realistisch. Also 50 Shades of Grey ist nichts dagegen, muss ich ehrlich sagen. Dann plötzlich rotzt er ihr auch noch auf die Pussy. Ja, es ist halt nicht so ein gewaltvolles Rotzen, nicht so ein Rupp, sondern es ist halt eher so ein Speichelstrahl, der da in ihre Scheidenhöhle hinabsinkt. Jetzt der beschreibende Boss auf jeden Fall. Realistische Sexszene auf jeden Fall, die wird dort, die nehmen komplett Kamasutra durch, alle Stellungen von A bis Z auf dem Yachtdeck, in dem Bunker, gefühlt im Wasser, in der Kapitänskajüte, sonst was, die wird dort durchgeschallert auf allen möglichen Ebenen, so, er ist ja auch der krasse Sexgott. Was ich mich frage ist, wo die ganze Zeit der Konziliere war, weil du kannst mir nicht erzählen, dass er das nicht mitbekommen hat, aber ja, auch dann, wo er sie sitzt auf ihm auf dem Yachtdeck und springt auf ihm ab, auf und runter wie auf so einem Pogo-Stick. Man sieht auch seine Klönen. Also Jungs, ich will euch nur warnen auf jeden Fall. Man sieht mehr Eier als Muschi. Sorry für diese vulgären Sätze hier auf jeden Fall. Dann, jedenfalls haben sie gebumst, sie ist endlich glücklich und ach, das war der beste Sex meines Lebens. Oh Gott, endlich hat mich einer befriedigt und ach. Jedenfalls sagt er so, Baby Girl, aber freu dich nicht zu früh, wir gehen auf einen Ball, so. Und die so, auf einen Ball zum Tanzen, aber ich habe doch gar nichts zum Ankleiden. Und dann kommt wieder so eine peinliche Montage. Auf einmal ist sie irgendwo, sie sind nicht mehr auf der Yacht, sondern sie ist irgendwo in so einem Shoppinghaus mit zwei absoluten Klischee-Schwulen, solchen richtigen Gay-Mode-Beratern. So, come on, Leute, das ist noch nicht euer Ernst, Alter. So richtig, oh, Schatz, du siehst aber gut in dem aus, so, weißt du nicht. Die müssen auch das verrückteste Zeug tragen. Nicht, dass ich ein Problem damit habe, aber es kann ja auch ein schwuler Typ sein, aber die müssen das, damit der dumme Zuschauer das versteht, die müssen dem noch so bunte Haare geben und noch so eine komische Kleidung und der muss extra komische Handbewegungen machen. Nein, es kann nicht einfach ein Typ sein, der sowieso schwul ist. Nein, es muss nochmal extra klar gemacht werden. Es ist so ein richtiger, oh mein Gott, du siehst aber gut aus in dem Kleid, gay, weil der normal 0815 Zuschauer, der hat gar keine Ahnung von anderen sexuellen Identitäten. Nee, wenn es schwul sein muss, dann muss es dieser richtige, typische Puppen-Gay sein, so. Jedenfalls kauft sie sich gefühlt 10 Kleider und oh mein Gott, sehe ich so gut aus, weil das ist ja der Traum jeder Frau. Geil aussehen auf einem Ball. Dann kommen sie auf diesen Tanzball und auf einmal sind dort Paparazzi unterwegs, wird fotografiert. Warum sind Paparazzi? Warum stört ihn das nicht, wenn er Mafia-Boss ist? Auch ganz komisch. Dann haben sie eine Tanzszene, wie in so einem Musikvideo. So ist es auch geschnitten. Auch komplett random so. Was soll das sein? So, sind die jetzt Tanzprofis? Sind die jetzt verliebt oder was? Und aus dem Nichts taucht seine Ex auf. Es ist ja auch ein Maskenball. Sie zieht ihre Maske runter und ungefragt sagt sie zu den beiden, hallo, ich bin die erste und wahre Liebe Massimos. weißt du, anstatt die Ex auftauchen zu lassen, so und dass man das so ein bisschen im Stillen hält, so ihm ein bisschen zuzwinkert und sagt, wie geht's dir, ein bisschen awkward conversation-mäßig, damit der Zuschauer dahinter kommt, okay, es handelt sich um die Ex, nein, wir müssen das extra nochmal sagen, weil, wie gesagt, der Zuschauer ist geisteskrank dämlich, hat einen IQ von 30 und wird das nicht verstehen. Jedenfalls sagt sie dann auf Italienisch, ja, wenn ich möchte, werde ich die töten und so, und ihm wird klar, oh Gott, scheiße, es ist nicht sicher für dich hier. Und dann passiert erstmal das, was immer passiert, wenn man die Ex von seinem Partner trifft. Danach haben sie erstmal Leidenschaftssex als Reaktion. Und nachdem er dann wieder in sie reingeschossen hat, sein Lebenselixier, zieht er seinen Tschück ganz schnell raus und sagt, du musst zurück nach Polen, es ist nicht sicher für dich hier, bla, und meldet sich nichts. Bestellt ihr ein Flugzeug nach Polen und sie muss nach Polska, sie ist traurig, weil sie weiß nicht, was abgeht, gerade hat mich der Typ bestiegen und jetzt muss ich zurück nach Polen und so. Da besucht sie ihre Freundin nach den zwei, drei Monaten, die sie nicht gesehen hat, ohne irgendwelche Antwort, ohne gar nichts. Die Freundin ist sehr lustig, ist so eine richtige polnische Dorfbitch, die lustig drauf ist, so eine richtige Olga, feiere ich, wenigstens eine lustige Persönlichkeit in dem Film, so ein richtig lustiger Charakter, der so ein bisschen Spice reinbringt, so. Wo warst du, was hast du gemacht? Und ja, oh Gott, ich musste die ganze Wahrheit erzählen, na, und jedenfalls erzählt sie dann von diesem Typ und von diesem Mafia-Boss und sagt dann so, also der Typ hat einen Beschützerinstinkt, ist reich, 1,90 groß und sein Körper wurde von Gott geformt. So, all das, was eine Frau, was die moderne Frau liebt, genau die Dinge. Und dann fragt ihre Freundin, und was ist mit seinem Schwanz? Und dann sagt die Laura, sein Schwanz wurde nicht von Gott, sondern vom Teufel geformt. Und beide so, oh mein Gott, ich glaube es nicht. Jedenfalls, die erste Reaktion darauf ist, dass die beiden gehen erstmal zum Wellness, werden massiert und lassen sich neu die Haare machen. Laura hat jetzt blonde Haare, sieht auch wieder umwerfend aus, also sie gehen in den Club und dann passiert auch was ganz, ganz Ungewöhnliches. Ihre Freundin bekommt ein Glas bestellt. So. Der Barmann kommt zu ihr und sagt, hier ist ein Glas, das ist von dem Gentleman da drüben. Und sie guckt sich das, sie nimmt das Glas, das ist irgendwie so Aperol Spritz, und sie geht auch dann zu dem Typen. Sie sagt so, entschuldige mich mal bitte. Bro, wann hat das jemals funktioniert? Das ist das erste Mal überhaupt, dass ein Typ einer Frau ein Glas bestellt und sie mit ihm mitgeht. Das ist wieder so eine richtige Lüge. So, Leute, ich meine, wenn ihr gerade erst die Erfahrung machen müsst, wenn ihr im Club seid, kauft doch nicht random Frauen Getränke. Das ist Bullshit. Natürlich würde ich als Frau das Getränk auch mitnehmen, so. Warum, wenn der Idiot so dumm ist und mir kostenlos Sachen ausgibt, Leute, macht den Fehler nicht, kauft nicht sinnlos Getränke, außer, okay, ihr kennt euch schon etwas besser und so, und das ist aber nicht random Frauen so hingehen und, hey, wie geht's, soll ich dir einen Martini kaufen, so, big simp action, macht das nicht, ihr könnt nur verlieren, die wird sich den Drink gönnen oder die wird mit dem Drink zu ihrem Freund gehen, so, Digga, du siehst aus wie das größte Opfer. Mach das niemals mit. Also die Szene, ganz große Lüge. Jedenfalls trifft sie dann ganz zufällig auf der Partner. Laura trifft ganz zufällig auf der Party ihren Ex wieder. Der will sie zurück. Und ich sag mir, ich habe erst jetzt erkannt, was für ein Idiot ich war. Und er folgt ihr bis nach Hause. Sie macht die Tür auf. Aber da sitzt Massimo schon auf der Couch. Er schickt ihn weg. Und sie rastet aus. Was hast du mir angetan? Ich wusste gar nicht, was Sache ist. Und so. Na, jedenfalls heult sie wieder rum. Und natürlich wird dann wieder Problemlöser Nummer 1 angewandt. Sie bumsen wieder. Und dann fällt ihr ein so, ich brauche keine 365 Tage. Und er so, wieso denn das? Ja, weil ich dich liebe. Oh mein Gott, es hat geklappt. Jedenfalls wachen sie am nächsten Morgen auf und er guckt sie an und er fragt sie, willst du mich heiraten? Und die, was? Wieso? Und dann guckt sie auf ihren Finger und er hat ihr schon, als sie schlief, einen Diamantring angesteckt. Und sie, oh mein Gott, ja, ja, ja. Und das ist dann wieder so eine geile Sequenz. Der Traum von jeder Frau ist es, heiraten, geil aussehen, Geld machen, geiler Typ. Und ich bin das Hochzeitsfleisch von diesem geilen Typen. Jedenfalls kommt wieder so eine Sequenz. Sie geht shoppen in Polen, in den krassesten Boutiquen in Warschau. Sie schmeißt dort die Kohle umher. Er sitzt im Warteraum mit seiner Sonnenbrille. Er sieht aus wie der größte Player. So, ich check gerade wieder die Aktien, während ich meiner Frau 3000 Euro Kleider kaufe. Jedenfalls wirklich zuckersüße Montage auf jeden Fall. Die Teenie-Mädels werden das lieben. Sie shoppt für 30.000 Euro irgendwelche Kleider. In der nächsten Szene sieht man wieder auch wieder komplett random ihre Freundin heiratet und da lernen Lauras Eltern endlich Massimo kennen. Das tolle Gespräch und sie sagt ihm noch, bitte sag ihm nicht, was du machst. Und dann fragt die Mutter so, ach so, hallo, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Und er sagt so, ich bin Gangster. Und alle lachen. Weil das ist ja der Joke, so er sagt es wirklich und sie denken, es ist ein Witz, aber es ist wirklich, verstehst du? Was für ein Witz! Und dann sagt die Mutter so, damit wären sie ja der Erste in meiner Familie. Und dann sagt der Vater, was haben sie denn für Absichten mit meiner Tochter? Und der Massimo so ganz cool und lustig wieder, Absichten? Naja, nur die Bösen. Und der Vater wieder, sowas gefällt mir. Sagen sie, mögen sie eigentlich Wodka? Und die Mutter so, ach, lass das wieder so. Und dann heißt es wieder, weil es ist typisch in Polen so, wenn du mit irgendjemandem klarkommen möchtest, da wird Wodka getrunken. Ich meine, hey, wieso nicht? Nee, Leute, ich lache jetzt, aber das stimmt, ne? Das ist wirklich die Wahrheit. Jedenfalls, die Freundin heiratet, alle sind happy, sie geht zurück nach Italien, sie planen ihre Hochzeit und das ist schon das Ende des Films so. Also ihr merkt, es gibt gar keine Story. Die Story ist nicht, dass sie irgendwie, dass es lange dauert, dass sie sich verliebt oder so. Es ist einfach alles geradlinig, es wird gefickt und sie findet den Typen geil, weil den kann man nur geil finden. So. Es ist das Ende des Films, ihre Freundin, die Olga, besucht sie in Italien und sie denkt sich, what the fuck, was für ein geisteskrankes Haus und so. Und Laura offenbart ihrer Freundin, sie ist endlich schwanger von dem Typen und er weiß es aber noch nicht und die so, oh Gott, und ja, ich möchte bei dem Typen bleiben und ihre Freundin Olga, ja, ich hab's mir schon gedacht. Jedenfalls gehen sie dann Hochzeitskleider shoppen und sie kommt dann raus, es ist wieder so eine Szene, die Olga sitzt mit dem Bodyguard-Typen von dem Massimo dort und sie warten auf die Laura und die Tür geht auf in dieser Luxusboutique und sie kommt dort raus in dem Hochzeitskleid und sie ist selbst fast am Heulen und alle so, oh mein Gott, du siehst ja so bezaubernd aus. Auch wieder so dieses typische, so Ollen mögen nur das, triggermäßig so, Hochzeit ist wichtig, Hochzeit ist geil, du musst einen reichen Typen heiraten, damit du dann bei der Hochzeit so geil aussehen kannst wieder. Und alle so, oh mein Gott, du siehst so gut aus. Und die Freundin sagt dann auch so, die Freundin, wie gesagt, die Olga, ich feiere die zu Tode, die guckt die sich an und so, die so, oh Kurva, wie gut siehst du aus, so geil, Beste. Jedenfalls sind sie happy und so, alles läuft nach Plan. Sie fahren dann in einen Tunnel, sie fahren dort durch und der Konziliere, der ältere Typ von Massimo, kriegt einen Anruf. Ja, wir haben gehört, es soll einen Anschlag geben. Und er, scheiße, jedenfalls kann er Massimo nicht erreichen, weil Massimo gerade mit Laura telefoniert, als sie in dem Auto sitzt und sie fahren in einen Tunnel rein und das Auto kommt nie wieder aus diesem Tunnel raus. Der Konziliere fährt nach Hause, rennt zu Massimo, er guckt ihn an, zeigt nur auf sein Handy und Massimo weiß, worum es geht, weil er Laura nicht mehr verstehen kann. Und er fällt auf die Knie, Tränen laufen ihm übers Gesicht und der Film ist aus und das war's, das ist das Ende, so what the fuck, ist sie tot oder nicht? Komplett konstruiert, so das kam einfach aus dem Nichts. Leute, ich sag's euch, der Film hat mich gefickt. Ich hab's nicht verstanden, das ist wirklich geisteskrank, Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ich hab dort da gesessen, Kinnlade offen, wie kann man erstens so viele Sachen, so viele Styles, so viele Stimmungen übereinander werfen, nichts ergibt Sinn, alles ist crazy, ich hab's überhaupt nicht gecheckt, auf einmal, alles ist so zuckersüß und dann kommt so dieses negative Ende, was überhaupt keinen Sinn ergibt, ist das jetzt die Ex, die ihn töten wollte, warum sollte die getötet werden, ist das Rache von der anderen Familie, aber das wurde doch gar nicht klar, er hatte doch wirklich nicht, ist das von diesen Leuten da aus dem Club, nichts wurde erklärt, so, ich meine, es gibt Filme, wo so Cliffhanger-Endings gut sind, aber das war einfach so komplett, wirklich in der letzten Minute vor allem so in diesem Ding und okay, sind tot und dann er fällt auf die Knie, nix und plötzlich kommt romantische Musik, Film ist vorbei, so what the fuck, ich bin komplett raus gewesen, Leute, also ich glaube, das wird zu meinem Guilty Pleasure, weißt du, so ein schlechter Film, den du gerne guckst, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt schon wieder Bock, den Film nochmal zu gucken, ich könnte mich zerschmeißen, das ist so geil. Und ja, du guckst, sitzt dann nach dem Film und denkst dir so, okay, was sollte das jetzt eigentlich so? Was lernen wir da draus? Also, die Moral zu dem Film ist, ja, wenn du entführt wirst und fast vergewaltigt wirst, der Typ aber ultra heiß aussieht, dann ist doch alles Gucci. Und wenn dir das nicht passiert oder dein Typ kein italienischer Playboy ist, dann halt nur, weil du hässlich bist, du dumme Bitch. Too sorry, du hast es dir nicht verdient. Sandra, bring noch mal das Kokain, ja? Leute, das ist nämlich mein Problem. Und vielleicht liegt das daran, dass ich älter geworden bin oder dass ich in den letzten 5 Jahren mich einfach mit Filmtheorie und generell mehr damit beschäftigt habe, wie Filme gemacht werden und was es mit Repräsentation, dem Konzept von Repräsentation im Film auf sich hat oder auch wie Dinge gezeigt werden im Film. Das ist mein Problem. Wenn ich früher den Film geguckt hätte, hätte ich gesagt, okay, es ist natürlich auch scheiße und unrealistisch, ist halt ein Märchen. Heute gucke ich den Film und habe irgendwo schon meine kleinen Bedenken. Denn hier ist mein Problem. Wenn ich das gucke mit Mitte 20, ich sehe das für was es ist. Es ist halt ein Konstrukt, es ist halt eine Fantasie so. Okay, aber wenn das wirklich jetzt 13, 14, 15-jährige Mädchen oder auch Jungs gucken, ist ja egal in dem Sinne, und glauben, dass das sozusagen eine healthy Beziehung ist, dass das gesund ist, dass der Typ irgendwie das Mädel dann die ganze Zeit am Hals packt oder sie weg oder sie an die Wand drückt oder ihr dann ungefragt irgendwie an die Brust greift oder ihr die Finger in die Mumu steckt, so schwierig, Leute. Weil dass es Filme gibt, die Schlimmes zeigen, das ist nicht mein Problem. So, es gibt Filme, die zeigen auch weit, weit, weit aus Schlimmeres. Nehmen wir mal Irreversible von Gaspar Noé. Der Film ist ein Meisterwerk und da gibt es eine 10-minütige Vergewaltigungsszene. Wirklich hart, harter Tobak. Eine der schlimmsten Filmszenen aller Zeiten. Und trotzdem, in dem Film ergibt die Szene Sinn und da wird auch nichts beschönigt, da wird es auch nichts irgendwie lustig gemacht, sondern es ist drinne und das hat auch einen Sinn, a purpose. Ja, das ergibt Sinn, warum die Szene drinne ist, so schlimm sie auch ist. Aber hier hast du halt so viele Stimmungswechsel, auch mit dieser Popmusik, die das Ganze so glamorous aussehen lässt. Ich finde es schwierig, weil der Film liefert gerade für jüngere Leute eben nicht diesen Kontext. Und wenn Leute dann denken, es ist voll okay, wenn du geil bist oder die Mädels werden dann getriggert oder denen wird gezeigt, es ist eigentlich schon gut, wenn der geil aussieht und das mit dir macht, weil am Ende des Tages liebt er dich ja wirklich. Weil das wird immer wieder gesagt so. Klar, Laura sagt in dem Film, ich bin nicht dein Objekt, ich bin nicht dein Eigentum, okay, aber am Ende des Tages ist sie ja nach einem Tag sowieso, findet sie es geil so. Und es wird so suggeriert, dass wenn der Typ reich ist, wenn das krasse Auto hat und so, wenn der auch noch sexy wie scheiße aussieht, dann kann er mit dir machen, was du willst. Und das ist alles in Ordnung. Entführung, fast Vergewaltigung ist cool, solange er geil aussieht. Und ich finde, in der Art, wie es präsentiert wird, weil es wird ja präsentiert als so dieser krasse Lifestyle, mega, so richtig Film für Ollen, die dann Urlaub auf Santorini machen und wirklich null Kultur interessiert, die machen 2 Wochen Urlaub in so einem Resort und gehen nicht einmal aus dem Hotel raus, nur Pool, Instagram-Bilder und halt fressen. So, das ist alles, worum sich ihr Horizont dreht, so der absolute Albtraum für mich. Einfach, du kannst mit denen auch nirgendwo hingehen oder so, das ist alles zu viel, das Restaurant höchstens, aber dann auch nur, damit sie sich präsentieren kann in einem geilen Kleid. Es wird halt so suggeriert, das ist so das Highlife, was Frauen, aber auch Männer, ich meine, wenn du geil bist und so, dann kriegst du auch die ganzen Frauen. Das wird suggeriert, du musst so sein, damit es bei dir klappt. Und es ist halt so ein geiles Highlife, so das Nonplusultra des Lebens. Schwierig, Leute. Schwierig, und ich finde, die Kritik kann man auch äußern, ohne dass man da jetzt irgendwie als Moralapostel beschuldigt wird. Es ist kompliziert. Ich werde den Film hier auf jeden Fall nochmal angucken. Ich habe gut gefeiert, ich musste sehr viel lachen. Aber wie gesagt, ich finde, das sollte man bedenken, wenn man den Film sieht. So. Boah, um Kopf und Kragen gelabert bei der Scheiße. Sorry, Leute, das ist ja wieder. Aber ich musste das besprechen. Das hat mich richtig mitgenommen, die Sache. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten, ich bin fertig für heute. Die Folge ist durch. 1,5 Stunden geht es ja mal wieder geisteskrank. Wir haben wieder übertrieben. Reicht für heute. Ist okay. Wenn ihr das hört, diese Woche sind geile Sachen rausgekommen. Monet-EP ist raus, Jewel-Album ist raus. Was ist noch raus? Let me see. Sierra Kid-Album ist draußen. Super nice. Und wenn ihr einen Song hören wollt, bisschen, ich will nicht sagen oldschooliger, aber 2000er-Song, den ich die ganze Woche tot gepumpt habe, dann ist das Follow Me Gangster von 50 Cent und G-Unit auf dem Cradle to the Grave Soundtrack. Was für ein Song, was für ein Beat. Das ist für mich ja, das ist so Gangster-Rap in Hochform. Habe ich die ganze Woche durchgehört, war ich richtig auf dem Film drauf. Kasimir-EP habe ich mir auch gegeben. Sorry, Herr von Ott, ich weiß, du wolltest, dass ich vielleicht drüber rede, aber kann mir das nicht geben, Bruder. Sorry, tut mir leid. Echt nicht, nimmt mich nicht mit. Ansonsten, danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich glaube, das war eine sehr lustige Folge, sehr catchy, sehr insightful. Auch vor allem mit Sosa endlich dabei. Wir haben wieder abgerissen und Ich freue mich auf euer Feedback. Lasst mich wissen, ob es euch gefallen hat. Genießt das Wochenende. Bei mir steht wieder irgendein Geburtstag an. Daher, ich werde das nicht los. Ich hoffe, dass ich diesmal nicht auf meinen Ellbogen falle oder Alkohol über meine Hosen verschütte oder dergleichen. Daher drückt mir die Daumen und wir sehen uns dann nächste Woche bei Viben mit Visi.
Goodbye.